vielleicht hast du recht, dass man irgendwie sagt, hey, ich schaffe mir einfach so eine Art Idol, so ein Zweitbild von mir selbst, der das Mantra die ganze Zeit labert von dem, was du eigentlich hören willst, und dem läufst du einfach hinterher.
Herzlich willkommen zu 02, der Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Faas und am Tresen meiner Stammkneipe treffe ich mich mit spannenden Menschen aus und um Köln. Ich lerne Unternehmer, Musiker, Schauspieler und andere Menschen kennen, von denen ich glaube, dass sie eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Und auch an diesem Wochenende war ich wieder unterwegs. Und auch diesmal dürft ihr dreimal raten, wen ich getroffen habe. Jojo Berger. Jojo Berger ist Frontmann, Sänger und Mitgründer der Band Querbeat. Und ich glaube, es gibt kaum einen Kölner, der die 13-köpfige Band mit den Blasinstrumenten nicht kennt oder den Namen Querbeat noch nicht gehört hat. Von der Schüler zu Karnevalsband hin zu den ganz großen Festivals und Konzerten. Summer Jam, Hurricane, Perucaville sind nur ein paar Erfolge und es geht aktuell immer, immer weiter nach oben. Ich selbst war schon auf mehreren Konzerten und habe selten eine Band gesehen, die so viel gute Laune und positive Stimmung vermittelt. Genau deshalb war ich mir fast sicher, mit Jojo einen extrem interessanten Gast zu haben. Genauso war es auch. Ich habe selten einen so positiven Menschen getroffen und war nach unserem Interview wirklich hin und weg von so viel Optimismus. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich für mich selbst nach diesem Gespräch etwas von diesem Optimismus beibehalten kann. Wir haben über die Entstehung von Querbeat gesprochen, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen und wie es ist, mit so vielen sehr guten Freunden zusammenzuarbeiten. Wir haben aber auch über seine Verantwortung und Gefühle als Frontmann gesprochen, was es bedeutet, immer erfolgreicher zu werden und wie man Freundschaften so pflegt, dass sie für immer bestehen. Es ist die bis jetzt längste Folge und ich finde, das hat auch seinen Grund. Hört selbst, setzt euch gerne zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Jojo Berger. Aber bevor wir starten, möchte ich euch noch den Sponsor dieser Folge vorstellen. Der ist auch diesmal wieder Milatech, die Digitalagentur aus Köln. Ich freue mich sehr, dass hier jetzt schon so eine langfristige Unterstützung entstanden ist. Und gerade in der heutigen Zeit sind doch gute Online-Agenturen einfach wahnsinnig wichtig. Also, wenn ihr Hilfe bei der Website braucht oder gerade an einem spannenden Projekt arbeitet, Milatech hilft euch da sicher sehr gerne. Nochmal vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt zu Jojo Berger. Hältst du gerne Interviews?
Ja. Also ausgewählt, sage ich ganz ehrlich. Also wir machen jetzt nicht, wir haben jetzt auch in der ganzen Corona-Zeit, habe ich nicht so viele Interviews gegeben, weil ich das ein bisschen abgefuckt hat, weil es immer die gleichen Fragen waren so. Aber jetzt finde ich so kleine Formate, finde ich mega geil. Das finde ich immer geil, so auch ein bisschen supportmäßig da früh am Start zu sein, das mag ich gerne.
Cool.
Und ja, aber sonst, also ich mache natürlich super viele Interviews, aber jetzt, wenn jetzt, sag ich mal, ab den nächsten 2-3 Monaten so diese ganze Promo-Geschichte anläuft mit dem Album, da quatschen mir wahrscheinlich den Mund fusselig.
Ja.
Deswegen ist es jetzt ein sehr sympathisches, cooles Entree.
Im Album kommen wir auf jeden Fall noch.
Naja, klar. Also, alles gut.
Bist du lieber bei Interviews alleine oder hast du dann lieber irgendwie Bandkollegen mit?
Also eigentlich, also je nachdem, worum es geht, ne? Wenn wir jetzt wirklich irgendwie cool reden, dann bin ich lieber alleine, weil mit Bandjungs kommen nur Insider und Jokes. Das ist zwar mega unterhaltsam,
ja,
aber du kommst irgendwann nie zu irgendeinem gewissen Punkt,
ja,
wenn du mal eine ernste Frage stellen wirst, ne?
Ja, ja, klar.
Also, das ist aber auch unser Geheimnis. Wir hauen uns immer in die Pfanne. Also, es ist auch mega unterhaltsam, natürlich mega geil.
Ja, ja, klar.
Aber je nachdem, wie persönlich das werden soll, ist es ein bisschen entspannter wahrscheinlich alleine.
Wissen deine Bandmitglieder, dass du hier bist?
Ja, klar.
Alle?
Logo.
Also, hast du vorher gesagt, ich gehe dahin? Ist das dann so ein Abstimmungsprozess oder ist das was, wo du sagst, okay, ich gehe dahin, Punkt? Oder
Nee, das gibt's dann halt so, keine Ahnung, eine Anfrage quasi, ne? Dann geht die meistens entweder über unseren PR-Dude oder dann geht die an meinen Bruder, der das quasi für uns in der Band so ein bisschen erstmal abfedert. Und dann schickt er es mir und sagst du hier, wann kannst du? Und meistens sage ich, ja, sag du mir, wann ich kann. Und dann, genau, dann geht das einmal in die Band-WhatsApp. Übrigens hier, ich bin gleich da im Podcast, nicht, dass ihr euch wundert oder so. Weil es natürlich immer schon doof, weil ich meine, wir sind auch relativ umtriebig und ich fand es immer doof. Es gab so 2-3 Situationen auch irgendwie, keine Ahnung, hängst du abends, hängt einer von uns auf der Zülpicher halb besoffen, dann kommt jemand an und sagt so, ey, hier, der Jojo war heute Morgen, wie wusstest du, MoMA oder sowas? Mhm. Und so, echt krass, ja, wusste ich nicht.
Okay.
Insofern haben wir das so vor, keine Ahnung, wir sind ja ein Haufen von 20 Leuten mit Crew und alles
Mögliche.
Haben wir uns eigentlich immer gesagt, wir berichten immer alles, alle sind up to date, weil es einfach sonst auch ein bisschen nervig ist.
Ja, kann ich verstehen. Ja. Kannst du dich selbst noch erinnern, wann du zum ersten Mal zur Musik gekommen bist? Oder wann du zum ersten Mal so dich aktiv mit Musik beschäftigt hast?
richtig erinnern nicht. Ich weiß, dass es auf jeden Fall zu Hause ein bisschen Streit gab über, sag ich mal, meine berufliche Entwicklung und was man wird und womit man anfängt und was man wirklich fürs Leben irgendwie machen will und so. Es war sehr, sehr früh. Also ich glaube, ich setze mich jetzt nicht hier hin und sage, ich habe mit 4 die ersten Songs geschrieben und manche sind immer noch im Radio. aber es war schon echt früh. Ich habe immer super viel Bock gehabt, irgendwie mit dem Kassettenrekorder Zeug aufzunehmen und mit Gitarre habe ich relativ früh gelernt. Da bin ich meinen Eltern dankbar für, dass sie gesagt haben, hier Junge, du lernst ein Musikinstrument. Und habe ich relativ schnell geklimpert und habe aber relativ schnell auch meine Gedanken versucht, auch auszudrücken und habe gesagt, komm, ich will auch Songs schreiben. Und ich weiß nicht genau, wann das war, mit 10, 11 oder so, glaube ich.
Ja, du hast halt gesagt, es gab Ärger in der Familie, so, weil, weil du gesagt hast, du wirst Berufsmusiker.
Ja, genau.
Das war auch von Anfang an der Plan.
War für mich klar.
Aber ist ja total witzig, wenn jetzt ist ja dein Bruder auch Berufsmusiker, oder?
Ja, klar. Ja. Was meinst du, was da abging?
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, geil. Ja, unfassbar intensiv auf jeden Fall. Ich meine, ich habe dann irgendwann nach dem Abi hieß es dann so, okay, was machst du? Und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich denn jetzt Offizielles machen? Ich kann Musik studieren. Das war mir aber immer so ein bisschen zu theoretisch alles, weil ich immer ein bisschen mehr so über mein Bauchgefühl und mein Gefühl gegangen bin so in der Musik. Also nichts gegen die Leute, die studiert haben in unserer Band, sind ungefähr die Hälfte, die studierte Musiker sind. Aber ich hatte irgendwie immer so ein bisschen einen anderen Ansatz, mehr aus dem Rückenmark zu machen so ein bisschen. Und dann kam das für mich nicht in Frage und meine Eltern immer so, ja komm, werd doch Lehrer, mach doch einfach Lehrer, dann hast du super viel Ferien und kannst in den Ferien dein Hobby weitermachen. Mhm. Und ich so, ey, ihr habt's nicht verstanden, das ist kein Hobby, ich mach das demnächst 24/7. So. Und die so, ja nee, du musst schon erstmal weitermachen. So. Und dann habe ich mich eingeschrieben für Jura und Musikwissenschaften und habe in Bonn 5, 6 Semester quasi so nebenher Jura gemacht. Ich war bei keiner Prüfung, bei keiner Vorlesung. Aber für meine Eltern war das dann völlig fein. Weil es dann
aber das war auch schon eher so für deine Eltern. Also quasi so den Plan.
Ich habe selber gedacht, ich hätte das Leben so richtig auseinandergenommen und richtig gedickt, weil ich gedacht habe, okay, jetzt pass mal auf. Jetzt werde ich irgendwann später E-Musiker, bin aber vorher noch so voller Jurist. Und wenn ich irgendwann Verträge unterschreibe bei der Plattenfirma oder sowas, dann kann ich den mal so richtig mal auseinandernehmen und kann dann richtig geil verhandeln. Das hat dann irgendwann sich relativ schnell in Luft aufgelöst, weil bei Jura musst du am Anfang halt nur Pauken und Scheiße lernen. Ja. Bis du irgendwann dich spezialisieren kannst auf zum Beispiel Urheberrecht oder sowas. Und ich immer dachte, ich mache dann einfach Urheberrecht und dann habe ich das und dann habe ich so ein bisschen Grundstock und kann danach Musik machen. Aber wie es gelaufen ist, ich bin halt nie zur Vorlesung gegangen, habe immer nur zu Hause Musik gemacht. Dann bin ich immer zu Hause raus, auch relativ früh, weil die Eltern gesagt haben, okay, dann kriegst du auch unseren Support nicht mehr so richtig. Und dann bin ich raus und dann mein Bruder hinterher.
Wahnsinn. Ja. Aber wir reden jetzt ungefähr 5 Minuten und man merkt jetzt schon, dass du einfach der unfassbarste Optimist bist. So, alles, was du angehst, du bist immer sehr optimistisch, oder?
Ja, absolut, klar.
Woher kommt das? Dass du Sachen einfach so, also dann studiere ich mal eben Jura und dann mache ich das und dann läuft das und so. Das sind ja keine Sachen, die jeder denkt, glaube ich.
Nee, das kann sein. Ich habe, glaube ich, immer, ja klar, es ist natürlich auch ein bisschen Background. Ich meine, meine Eltern waren jetzt nicht, mein Vater hat im Amt gearbeitet, meine Mutter zwischendurch gar nicht und Kindergärtnerin gewesen, Erzieherin. Und ich wusste, trotzdem haben sie mir irgendwie ein Gefühl gegeben, dass ich, egal was ich probiere, nicht so wirklich tief falle. Also sie haben immer gesagt, so, es hat Konsequenzen, so. Du, wenn du selbstständig sein willst, dann beweis uns das, sei selbstständig, so. Aber du kannst natürlich immer wieder nach Hause kommen. Also du fällst nicht wirklich tief. Und ich glaube, dass das so ein Faktor von vielen ist, wo ich gedacht habe, okay, dann kannst du auch irgendwie alles probieren, so. Und das hat sich so ein bisschen immer hochskaliert, eigentlich bis jetzt. Also ich denke eigentlich jetzt, wenn du, keine Ahnung, wir spielen ja jetzt teilweise Shows vor, keine Ahnung, 10, 20, 30.000 Leuten. Ich denke auch immer, okay, was ist der krasseste Fehler, den ich machen kann? So, und was ist die krasseste Konsequenz? Sagen sie, okay, ich stehe vor 20.000 Leuten in der Kölner Arena, dann versinge ich mich. Okay, versinge ich mich nochmal. Okay, versinge ich mich 5-mal, 6-mal, 7-mal. So, die ersten 3, 4 Male können die Leute vielleicht noch sagen, ah, okay, sympathisch, der macht auch Fehler, so wie ich.
Ja.
Beim 10., 12. Mal können die vielleicht sagen, okay, ist der Typ heute, hat der getrunken? Ist der fertig?
Mhm.
So, wenn das dann irgendwann natürlich komplett über die 2 Stunden, werden die irgendwann ungeduldig und denken so, okay, ja, scheiße, der ist schlecht vorbereitet oder was auch immer.
Mhm.
Das heißt, das Schlechteste eigentlich, was mir passieren kann, ist, dass Leute von mir denken, dass ich schlecht vorbereitet wäre oder irgendein Honk. So, wenn ich dann aber sage, okay, ich mache halt Unterhaltung auf einer Bühne, dann kann ich immer noch sagen, Leute, es ist immer noch Musik, es ist ganz entspannt, ich mache jetzt hier nicht Gehirnchirurgie, und irgendwas anderes. Oder
Fehler können passieren, ja.
Fehler, wo Fehler passieren können, ja. Ohne dass sie krasse Konsequenzen haben.
Ja.
Und so rank ich mich eigentlich immer irgendwie ein. Und dann macht es mir eigentlich, habe ich keine Angst vor Fehlern.
In keinen Lebensbereichen. Also hast du irgendwo Lebensbereiche, wo du Angst vor Fehlern hast?
Eigentlich nicht, ne. Also jetzt nicht, wo ich spontan denken würde. Also ich würde auf jeden Fall super viel immer ausprobieren und denken, okay, was, wie tief kann ich jetzt fallen? Was ist das Krasseste, was mir passieren kann? Und solange das jetzt nicht ist, dass meine Familie, meine Freunde irgendwie dabei draufgehen, denke ich immer, okay, das, ja. Geld ist auch nicht alles, also ich bin da schon sehr, sehr optimistisch und auch risikofreudig.
Okay. Hm. In der Vorbereitung bin ich relativ schnell auf deine Schule gekommen, auf das Gymnasium, was ja total abgefahren ist. Ich habe das erstmal gar nicht begriffen. Aus dieser Schule kommen, ich gucke gerade mal, Druckluft kommt daher, Knallblech und ihr, ne?
Ja.
Woran liegt das, dass die so ein Output haben? Auch, ja, die sind ja jetzt, also ihr seid natürlich so die Spitze des Ganzen, klar, aber die anderen sind ja auch nicht so unerfolgreich.
Ja, das ist, glaube ich, also die Schule hat damals schon einen krassen Fokus auf so Musik gelegt, viel auch auf so Blasmusik. Also es gab da super viele Blasorchester, wo ich dann auch irgendwie so mitgeschrammelt habe mit der Gitarre. Hat nicht so wirklich viel bedeutet, aber die brauchten halt dann irgendwie auch einen Gitarristen und dann war ich dann dabei. Dann ging das zu einer Jazz-Big Band, dann haben wir da Jazz gemacht. Und das war dann schon mehr so der harte Kern. Also es waren dann auch so meine besten Freunde und...
Wie viele von denen, die damals dabei waren, sind jetzt noch dabei? Ungefähr.
Acht,
okay.
Ja.
War dir damals schon klar, dass du der Frontsänger, also dass du der Frontmann bist?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
Weil?
Das entwickelt sich auch irgendwie so über die Zeit. Also ich habe nebenher super viele andere Projekte auch gemacht, irgendwie, wo ich selber gesungen habe. Ich hatte teilweise so ein Songwriter-Projekt, wo ich gedacht habe, okay, das wird mein Ding.
Also schon Solo da?
Genau, Solo, komplett Solo, okay. Genau. Aber auch natürlich mit allem, mein Bruder war auch schon mit dabei, bester Kumpel und so. Also auch Teile, die bei Querbeat in der Band sind, waren damals dann auch mit mir quasi mit auf Tour. Dann habe ich damals so, keine Ahnung, so einen Contest gewonnen, bin nach Berlin ein bisschen länger und war dann mit Bossas auf Tour. Dann habe ich dann einen Vertrag bei Sony bekommen und da habe ich so ein bisschen das erste Mal so professionelle Luft geschnuppert und habe gedacht, so, boah, das wäre schon ganz geil. Und die Band Querbeat lief eigentlich die ganze Zeit so nebenher, weil wir immer gesagt haben, okay, das ist irgendwie immer unser Zuhause. Ja. So. Also wir probieren uns überall aus, also auch andere in der Band haben immer irgendwelche anderen Jazzprojekte gemacht und sind immer wieder dann zur Band zurückgekommen, haben immer Ausflüge gemacht und am Ende war es wieder die Band, weil das halt wirklich so eine riesen Family quasi war. Und das ist auch alles in der Schule quasi entstanden. Also ja, ist auf jeden Fall ein kreativer Output. Ich glaube, dass wir natürlich maximal dazu beigetragen haben, dass auch andere Bands sich irgendwann getraut haben, mit Blasmusik
rauszugehen.
Ja. Was ich auch völlig okay finde und was auch irgendwie nice ist, weil man natürlich dadurch, du sprichst den Mut und Optimismus an, sag mal irgendeinem, ey, ich habe hier ein Business Case, wir sind 10 beste Freunde, einer spielt Tuba, 5 lernen gerade Posaune, ein paar Trompeten. Und wir wollen in 20 Jahren Rock am Ring spielen. Dann sagen alle, ja, ist klar.
Ja.
Also wie denn das?
Aber du sagst, geht.
Ja, klar.
Jetzt, aber ich habe mich natürlich mit deinem Solo-Werdegang auch beschäftigt, was ich mich gefragt habe. Du hast da ja dann irgendwann so den Rückschritt gemacht, ne, und hast gesagt, okay, ich mach's doch nicht alleine, sondern ich hole mir die Band. War das dann fehlender Optimismus oder war das eher so ein Ding, dass du es nicht alleine machen willst?
Ja, das war schon so, dass man, also Erfolg zu teilen ist viel, viel geiler, als Erfolg allein zu haben. Also es ist einfach ein viel geileres Gefühl. Wir waren immer schon, oder auch jetzt, wenn wir irgendwie vor einem geilen Gig sind, pushen wir uns quasi fast wie so ein Football-Team vor dem Super Bowl irgendwie auf und so. Und wenn wir runterkommen, sind wir genauso euphorisiert und feiern wie so ein Team, quasi wie ein Gruppensieg oder sowas. Und das ist eigentlich so. Ich bin da schon total Teamsportler, weil das einfach viel mehr Bock hat, sowas gemeinsam zu erleben. Abgesehen davon war meine Solo-Karriere auch unfassbar unerfolgreich. Also wir haben super viel probiert, aber es ist einfach, hat einfach nicht geklappt. Ich meine, ich habe super viel gelernt. Wir haben da auch Wuhlheide riesen Arenen gespielt, irgendwie als Vorband und haben geile Aftershow-Partys gehabt und irgendwelche Idole kennengelernt. Das war schon mega lustig. Aber insofern hat es auch so wieder was gebracht. Und ich sag nachher, ey, es ist eine mega gute Schule gewesen. Aber sag ich mal, mit allen besten Freunden das zu machen, hat halt einfach noch viel, viel mehr gereizt auch.
Hättest du damals mit deinem Soloprojekt schon davon leben können? Als Berufsmusiker?
Nee, ich glaube nicht wirklich. Also ich habe immer nebenher so ein bisschen Gitarrenunterricht gegeben. Das habe ich relativ früh gemacht. Dadurch habe ich relativ früh mehr Geld verdient als meine Kumpels, weil die alle noch von zu Hause Kohle bekommen haben und ich habe ein bisschen Gitarrenunterricht gegeben. Dann in der Zivi-Zeit war richtig geil, weil dann kriegst du Zivi-Gehalt und hast quasi selber noch Gitarrenunterricht on top. Und dann habe ich mir echt nur Gitarren gekauft und wir waren immer unterwegs. Und habe gedacht, ich bin der reichste Mensch der Welt. Aber ja, man, auch da passt man sich eigentlich auch immer mit seinen Bedürfnissen irgendwie an das, was man da, was reinkommt. Also jetzt nicht so komplett von der Hand in den Mund, aber ein bisschen schon so. Hm. Wenn das da ist, mache ich mir wenig Gedanken drüber.
2001 habt ihr euch dann gegründet und dann hat es 13 Jahre gedauert, so bis zum ersten richtigen Album, das mit Unterstützung des Kölner Karnevals letztendlich so kam. Warum hat das so ewig lang gedauert?
Ja, weil wir selber komplett auch immer auf der Suche waren irgendwie. Wir wussten, bis vor 5-6 Jahren hatten wir noch mega Issues mit unserem Namen. So, ich meine, wir waren da 2001, das ist jetzt 21 Jahre her. Ja. Da war ich 4. Nein, nicht ganz. Aber du bist halt irgendwie, keine Ahnung, in der 9., 10. Klasse und gründest halt eine Band und findest halt so ein Wortspiel geil. Und dann irgendwann wirst du halt ein bisschen erwachsener und denkst so,
das ist noch geil.
Okay, jeder scheiß Friseur denkt sich so ein Wortspiel aus. Ja. Das ist ein Kackname. Und dann erst wieder dadurch, dass wir diese ganzen Wege gegangen sind, das heißt, wir haben angefangen mit so ein bisschen Latin-Musik, haben super viel Cover gemacht, dann haben wir auch so ein bisschen so Blink-182-Sachen gecovert, dann haben wir viel Jazz gemacht und irgendwie, weil dieser Name halt die ganze Zeit ist einfach mitgekommen, wir haben uns dann wiederum teilweise keine Gedanken gemacht und erst später eigentlich wieder reflektiert und jetzt passt der total, weil wir überhaupt nicht festzulegen sind auf Genre, auf Sprache, auf alles mögliche. Ja. Man sagt so, okay, und jetzt klingt zwar doof, aber würde ich sagen, okay, quer durch alle Beats, wir sind denken quer, wir sind machen jeden Beat irgendwie, der uns in den Kopf fällt, haben da keine Grenzen. Insofern ist das fast eher so eine Beschreibung unseres Kollektivs als ein richtig cooler Name.
Ja.
Im Moment natürlich mega abgefuckt, ne, mit dem quer und dem cool, das fuckt uns natürlich richtig ab.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist auch so eine Frage, wo wir gleich drauf kommen.
Ja.
Jetzt seid ihr ja 2018 mit dem Album Randale und Hurra. Und 2019 war ja so eure Jahre, ne? Kann man ja schon so sagen. So, da war so die Abschlussrampe, oder?
Ich bin super schlecht in Jahreszahlen.
Okay, aber ja.
Ja, ja, also jetzt vor kurzem quasi, ne?
Ja, vor kurzem.
Ja, ja, absolut. Wir haben ja quasi angeknüpft an diese ganzen Straßenfeste und Straßenmusik, die wir gemacht haben. Kam irgendwann so ein Dude und meinte, ey, das müsst ihr mal, kennt ihr den Kölner Karneval? Und wir so, ja klar, wir feiern ja Karneval, ist geil. Habt ihr da Lust, mal irgendwie vorzuspielen? Da gibt's ja dieses System, dass du auf so Vorstellabende kommst, spielst und da sitzen dann so 20, 30 alteingesessene Typen, so von Musik, wahrscheinlich die Hälfte, keine Ahnung, aber die buchen halt ihre Veranstaltungen und die machen so Daumen hoch, Daumen runter, ja, die Band finde ich super, die Band finde ich nicht so super. Also wirklich so DSDS für Arme, so ein bisschen. War aber trotzdem irgendwie spannend, weil die dann irgendwie sich auch nicht ganz einig waren, weil die meinten, okay, das kann schon irgendwie funktionieren im Karneval, die machen ja schon gute Laune. Aber andererseits sind die auch komplette Anarchie und der traditionelle Karneval ist jetzt vieles, aber noch nicht Anarchie, so wirklich anarchisch. Ja. Insofern war das auch direkt so ein Kompromiss, aber dadurch ist es dann quasi erst ins Rollen gekommen, dass wir gesagt haben, ey, lass mal eigene Songs machen. Das heißt, die Wegstrecke bis dahin waren ja schon die von dir genannten 10 Jahre fast.
Ja.
Und wenn du dann, haben wir auch nicht direkt gesagt, komm, wir machen jetzt ein Album, weil wir auch noch nicht so Albumkünstler waren. Ich finde, wir mussten auch nochmal als Band so zusammenwachsen und so diese ganzen, ja, jeder so seine eigene DNA finden. Ich meine, das merken super viele Bands, glaube ich, in einem gewissen Alter, die lange zusammen sind. Irgendwann kommen die harten Fragen des Lebens. So, studiere ich in hier oder gehe ich halt ins Ausland? Beende ich solche Sachen?
Ja, ja.
Beende ich Freundschaften? Beende ich Beruf? Beende ich, was werde ich so?
Voll.
Wir haben das auch als Kompromiss gemacht. Also 3-4 Leute waren auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr weg und sind wieder zurückgekommen.
Okay.
Genau. Da mussten wir halt erst wachsen, um dann quasi auch Albumkünstler zu werden, wo wir sagen, wo wir jetzt selbstbewusst sagen, okay, wir haben eine Haltung, wir haben was zu sagen, wir haben es alle musikalisch drauf, wir können auch da mit geradem Rücken hinterstehen, so Albumkünstler zu sein.
Sind alle, die bei euch jetzt sind, Berufsmusiker?
Ja, also im Moment klar, ja. Also es gibt es gibt noch einen, der ist noch Lehrer, auch nebenher. Ansonsten machen es alle komplett fulltime.
Ja. War dir von Anfang an klar, dass das bei euch länger dauern wird? Weil ich habe mir halt überlegt, beziehungsweise gedacht, wenn ihr halt so viele Leute seid, ihr müsst ja deutlich mehr Geld verdienen, als sagen wir mal, ich komme jetzt mit einem Kollegen und mache eine Band. Ihr müsst halt erstmal alle so viel Geld verdienen, dass ihr davon leben könnt. War dir klar, dass das ein langer Weg wird?
Ja, auf jeden Fall. Also, kennt ihr also diese ersten Gagen und dann gibt's Aufwandsentschädigungen. Und da kommt bei uns noch dazu, dass man nicht nur davon selber leben muss, sondern wir haben auch unfassbar viel mehr Kosten als andere Bands. Also, das ist selbst jetzt noch so. Wenn wir jetzt im Herbst eine Tour spielen, keine Ahnung, Columbia-Halle, da muss man natürlich auch für eine Halle in Berlin auch dementsprechend Equipment mitnehmen. Du musst eine Crew mitnehmen, du musst Nightliner bezahlen. Und wenn du natürlich alleine bist, hast du eine Karre und fährst dahin. Also wir wussten schon die ganze Zeit, dass wir ja ein bisschen mehr einen größeren Kostenapparat mitschleppen und das so, sag ich mal, unser Break-Even, bis wir uns jeder ein paar Porsche kaufen, wo wir eh keinen Bock drauf haben, aber das dauert halt noch. Also das ist aber auch kein Problem, weil wir es nie, und das ist das Gute, auch nie wegen Erfolg und Kohle gemacht haben.
Ja gut, aber Erfolg und Kohle ist ja eine Sache, aber das hauptberuflich machen zu können, ist ja immer noch eine andere Sache. Ne? Und wenn du halt Bock auf Musik hast, ist, glaube ich, doch, war schon der Plan, dass ihr alle das beruflich machen könnt, oder?
Ja, das ist sich aber auch ein fließender Prozess. Also es gibt ein paar von uns, die relativ früh alles auf eine Karte gesetzt haben, die gesagt haben, ich studiere Musik oder wie ich mache einfach nur noch Musik. Und es gibt ein paar andere, die das erst später, entweder ein paar dazugekommen sind oder Leute, die erst später diese Entscheidung getroffen haben. Mhm. Das heißt, da ging es natürlich dann schon darum, dass wenn Leute neu dazukommen, denen musst du ja quasi auch als Band schon direkt eine Perspektive geben. Also wenn du, die kommen ja nicht hin und sagen, okay, krass,
wir probieren mal.
Genau, ihr seid ja völlig überambitioniert, ihr probt viermal die Woche und dann spielen wir das ganze Wochenende und am Ende kriege ich 150 Euro für die ganze Woche oder was?
Okay.
Damit kriegst du ja auch, sag ich mal, keine guten Leute, die dich wirklich verstärken, sondern du musst ja komplett auf Idealismus gehen und sagen, ey, wir sind eine Family, du wirst einfach die beste Zeit deines Lebens haben und wart mal, irgendwann kommt schon, dass wir dann davon auch wirklich leben können. Hm. Und auch da sind wir aber alle auch sehr ähnlich, dass wir sagen, also alles ja Studis, die ganze Zeit WGs gelebt, also wir haben jetzt nicht die riesen Lebenshaltungskosten gehabt, dass wir immer sagen müssen, wir brauchen so und so viel.
Hm.
Das war eigentlich eine relativ einfache Rechnung.
Gab's in der Band jemanden, der so die treibende Kraft war, der gesagt hat, so, wir schaffen das? Wir
gehen immer. Ich denke schon, dass ich, mein Bruder und die paar Jungs, die von Anfang an dabei sind, die auch jetzt quasi auch den Leuten, die, was heißt neu, aber die sind auch schon 10 Jahre dabei, aber immer sagen können, wie krass auch noch die ersten 10 Jahre waren.
Hm.
Und dass wir da jedes Jahr fast einmal aufgehört hätten. Und jedes Jahr gab es immer so, okay, ja komm, machen wir den Auftritt noch. Oder ja, komm, wir proben mal nicht. Komm, 2-3 Monate mal nicht proben.
Aufgehört, weil erfolglos oder?
Ja, weil auch einfach so.
Die Luft ausging.
Die Luft rausging. Hm. Du brauchst ja auch immer ein bisschen Ziele. So. Und gerade wenn du Musiker bist, dann willst du live spielen. Und wenn du nicht gut genug bist, um live zu spielen, oder es gibt einfach keine Plattform für dich, außer Straßenmusik, dann fehlen ja natürlich zwischendurch einfach so ein paar Milestones, wie man im Business sagt, wo du dich langhangeln kannst. Wenn die eine relativ lange Zeit nicht hast und du nicht irgendwie so Perspektiven kriegst, dann bröselt natürlich immer mal wieder was auseinander.
Mhm.
Und dann gab es schon immer so uns, die gesagt haben, komm, lass uns nochmal probieren. Oder komm, wir warten, bis du wieder zurück bist aus deinem Auslandssemester. Wir lösen die Band jetzt nicht auf und dann machen wir weiter.
Mhm. Jetzt seid ihr 2018 und 19 so, wie ich halt schon gesagt habe, so auf der Abschlussrampe gewesen, alle krassen Festivals eigentlich gespielt, so, und jetzt kommt das Jahr 2020 und der harte Break. Ich habe das Erste, was mir eingefallen ist, war so Abschlussrampe und irgendjemand zieht dich einfach wieder zurück.
Ja, ja, klar.
Was macht das
schneidet mit dir? Ab, so eine Brücke in der Mitte, so, ne?
Ja, voll. Mhm. Was macht das mit dir? Hast du, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, hast du Angst, dass du daran nicht anknüpfen kannst? Jetzt im Jahr 2000 hoffentlich 22 oder vielleicht sogar noch 21?
Ja, natürlich, aber es ist, das Beruhigende ist, auch da wieder, dass wie tief kannst du fallen, es geht allen ja so.
Ja.
Also ich glaube, ich würde mich mehr anpassen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Stimmband-OP hätte, ich müsste ein halbes Jahr aussetzen, wir können ein Album nicht machen, während alle anderen geilen Bands immer weiter touren, sich verbessern, geile Videos drehen, Riesenspaß haben, Tour leben. Und ich bin der Grund dafür, dass wir das nicht uns weiterentwickeln können. Aber dadurch, dass irgendwie einfach alles stillsteht, dadurch, dass es einfach so sein muss, wir auch mit gesundem Menschenverstand sehen, natürlich ist ein Clubkonzert von uns, wo wir quasi unser Hauptaugenmerk auf Körperkontakt, Speichelaustausch und Schweißvermischung ja. legen, dass das nicht optimal ist in der Zeit, wo wir eine Pandemie haben, ist uns auch klar. Also das heißt, mit aller Logik kann man uns auch überzeugen, zu sagen, es macht einfach jetzt keinen Sinn zu spielen. Es ist natürlich so, dass wir auch ein bisschen auf die Uhr gucken und sagen, krass, wir sind eh schon ein bisschen später dran als andere. Mhm. Also wir sind nicht mehr Mitte 20, mhm. Wo du normalerweise sagst, okay, scheiß auf alles, wir ziehen nach Amsterdam.
Ja.
Sondern wir müssen schon auch ein bisschen gucken. Und so fuckt es natürlich ab, dass teilweise einzelne Leute in der Band 2-3 Jahre älter sind als beim letzten Festival. Ne? Da kommt der Rücken dazu.
Okay.
Ja. Nee, aber so blöd gesagt. Aber das ist natürlich schon was, was einen so ein bisschen beschäftigt in so den, ja, einfach im persönlichen Vibe, wo man denkt so, boah, fuck, ich habe mich so drauf gefreut. Jetzt da nochmal richtig mit, ich hatte richtig trainiert, weißt du, sag ja. ein paar, ich hatte richtig Bock auf diesen Sommer. Ich war richtig gut in Shape. Das wäre mein Jahr gewesen, so. Und natürlich ist es, sag ich mal, für uns, wenn du irgendwie sagst, wir haben das mal zuletzt bei einem Bier auch mal, wenn man das so, sag ich mal, schwarz auf weiß macht, es gibt, sag ich mal, Bands, also leiden alle Bands drunter, so. Welche Bands leiden aber am meisten drunter, sind die Leute, die live spielen, weil ja, live nicht stattfindet. Wenn du halt so voll die Radio und die Hip-Hopper, die streamen, die können mit vielen anderen Sachen mehr stattfinden, ja. als wir, die komplette Live-Band sind. So.
Ja.
Das heißt, da fallen schon mal ein paar weg, wir bleiben aber übrig. So, wenn du dann denkst, okay, so die älteren Bands, die eh schon komplett jahrelang Erfolg haben, denen tut das zwar auch weh, aber für die ist es nicht so existenziell. Das heißt, die fallen auch schon mal weg, wir bleiben aber über. So, dann hast du nochmal die Bands, die gerade quasi auf dem Sprung sind, nochmal den nächsten Schritt zu nehmen.
Ja.
Und ein paar Leute, die vielleicht noch gar nicht so weit sind, die fallen auch weg.
Ja.
Das heißt, wir sind quasi im Endeffekt, am Ende dieses Gesprächs, kommen wir zum Punkt, dass wir die Geficktesten sind.
Ja, ja, also, das war auch mein erster Gedanke. Ja,
und wir sind, und dann gibt es Leute, die sind auch alleine. Das heißt, die kommen aber auch noch besser über die Runden. Und wir sind quasi noch 13 Einzelschicksale, ja. die man auch nochmal bündeln muss. Ja. Also wenn man das an sich ranlässt, ist das schon mega, mega krass.
Aber du bist da auch trotzdem positiv. Und
ja, es bleibt halt wirklich nichts anderes.
Natürlich nicht, nein.
Also, der Letzte, der bei einer roten Ampel oder im Stau, bin ich der Letzte, der sich aufregt. Weil du kannst Sachen, die du wirklich nicht ändern kannst,
natürlich nicht, ja.
die sind so verschwendete Energie. Also wir haben direkt gesagt, wir haben direkt umgeschaltet. Wir haben gesagt, okay, wir sind übrigens auch aus unserem alten Proberaum rausgeflogen, weil der Nachbar ein Penner war, aber wir haben direkt gesagt, okay, wir gehen weiter, wir gehen größer. Und jetzt haben wir irgendwie gesagt, ey, lass uns ein neues Studio bauen. Dann haben wir ein neues Studio gemacht, wir haben neue Proberäume gemacht, wir haben unseren Merch ausgebaut, den machen wir jetzt komplett selber mit so Lager. Dann haben wir uns da einen geilen Biergarten gezimmert, bin ich gerade los von den Jungs, die gerade weiter da rumgebaut haben. Also wir haben halt einfach so direkt gesagt, okay, wir wollen diese, sag ich mal, auch so dieses Momentum, dieses Scheiterns, was da in der Luft liegt nutzen. Für viele, ist halt auch Energie.
Mhm.
So, und ich glaube, man kann die dann entweder nehmen und sich davon halt komplett runterziehen lassen, oder du nimmst halt einfach dieses Ding und schießt es in die Richtung, in die du gehen willst, in die du es haben willst. So. Und wir haben gesagt, für uns, wenn es dann wieder losgeht und du hast so dieses Bild von so einer Tür, die langsam aufgeht, ne? Soll die Tür nicht aufgehen und dann gehen Leute erstmal ein paar Schritte, dann kommt der erste von uns raus, mhm. der zweite so, sondern wir stehen wie damals bei Halligalli, weißt du, der Schrank geht auf, wir stehen direkt hinter der Tür, sind ready für alles und ballern sofort unsere Energie raus. Und das war so unsere Attitude, die wir gesagt haben, okay, wir haben nur diese zwei Wege. So. Entweder ja. wir sagen jetzt, okay, Kopf in den Sand, wir sind wirklich die Geficktesten, lass uns jetzt alle umorientieren oder Energie, volle Kraft voraus. So.
Du sagst die ganze Zeit wir. Finde ich mega geil.
Ja.
Sind alle so wie du? Also alle so eine treibende Kraft?
Nee, auf gar keinen Fall.
Ziehst du die anderen mit? Glaubst du mit deiner
Energie? Ich denke schon, ja. Ich denke schon. Sagen die mir ja auch.
Ja.
Also natürlich brauchst du irgendwie Leute, die irgendwie sagen, okay, krass, der zieht's echt durch, den juckt das ja scheinbar gar nicht. Und natürlich teile ich auch meine Gefühle mit und wir reden super offen über alles und ich sage auch, ich habe natürlich auch Sorgen.
Die sprichst du auch aus?
Ja, klar. oder ich habe aber auch vor allem Sorgen, dass es im Kollektiv weitergehen kann, ne? Weil so.
Aber du hast wahrscheinlich auch Sorgen, aber du hast ja auch einzelne Sorgen. Also es ist ja normal, dass du auch selber.
Natürlich, also wenn man
Existenzängste oder was auch immer. Sorgen macht sich ja jeder Mensch irgendwann mal.
Ja. Existenzängste sind es nicht, aber.
Ja, aber es, ich weiß nur ein Beispiel, es gibt ja auch andere Sorgen. Ja.
Aber natürlich, wir reden da komplett drüber, aber ich bin auch ein super, super stark darin, Sachen auch zu verdrängen oder Rechnung nicht zu bezahlen, zu prokrastinieren ohne Ende. Also komplett.
Finde ich auch.
Ja, ja.
Kann ich auch gut.
Das wäre gut, ne?
Ja.
Super komplett. Auch der Carlos, unserer Band, ein bester Kumpel, mega geil, der macht ja unsere ganzen Videos und wie auch immer. Und dann gab es so einen geilen Moment, wo er kriegt natürlich auch teilweise Sachen dann nochmal extra bezahlt, wenn du so, sag ich mal, du machst irgendein, keine Ahnung, Video für unsere Merch-Firma, dann kriegt er natürlich dafür extra Kohle, muss eine Rechnung stellen.
Ja.
So, ne? Und dann kommen die Typen von der Plattenfirma so, sagen so, ey, Carlos, du weißt schon, du musst jetzt mal die Rechnung stellen, ne? Wir müssen hier unsere Abrechnung machen. Dann so ein paar Wochen später so, ey, Digga, du musst die Rechnung stellen. So, dann der Carlos schreibt, dann war ich in CC in der E-Mail und meinte so, Leute, wenn ihr mir noch einmal auf den Sack gebt in der Rechnung, schicke ich gar keine Rechnung.
Ja, okay.
Ja. Also so eine umgekehrte Psychologie, so, hör auf. Oder auch so, geil, von ihm kommt auch das Beste, geil, endlich letzte Mahnung.
Ja, kenne ich genauso. Ich konnte das nie verstehen, warum Menschen E-Mails als wichtig markiert haben und ganz oben gesetzt haben, wo Rechnungen angehangen sind. Ich habe immer gedacht, so, markiere ich als gelesen und lass die erstmal runterfallen. Ja, so, da kümmere ich erstmal aus den Augen. So, dann, weil ich bin auch so, ich kann dann halt nicht vernünftig denken. So, ich muss, wenn ich so Probleme vor Augen habe, so, ich weiß, das ist nicht gut. Also, aber
nicht gut. Ja. Und am Ende kostet es auch super viel. Wenn du irgendeinen scheiß Knolle nicht bezahlst, kostet immer 10 Euro mehr.
Voll, ich weiß nicht, wie oft ich bin auch, zum Beispiel, bist du ein Fan von Daueraufträgen?
Also
GEZ zum Beispiel, nur als Beispiel. Zahlst du die GEZ mit Einzug oder zahlst du die per Rechnung?
Die zahl ich per Rechnung auch.
Ja, ich auch.
Aber auch Strom und Steuer auch.
Strom auch so hart bin ich nicht, aber GEZ zahle ich auf jeden Fall auch per Rechnung. Und ich weiß nicht, wie oft ich das schon aufgezahlt habe, weil ich die einfach so...
Naja, total krass.
Wir machen eine kurze Pause. Und auch diesmal möchte ich mich kurz bei euch bedanken. Ich muss ehrlich sagen, vor der Folge mit Intensivmediziner Alexander hatte ich ein bisschen Schiss. Warum das? Weil die Folge zum einen natürlich etwas anders war als die davor, aber auch zum anderen kam sie zu einem Zeitpunkt, wo wir eben alle das Wort Corona langsam nicht mehr hören können. Aber sie scheint euch gefallen zu haben, denn ich habe tolles Feedback bekommen. Und dieses Feedback dürft ihr auch gerne in Zukunft immer wieder an mich schicken. Schickt's gerne über Instagram oder über Facebook, denn ich freue mich wahnsinnig darüber, dass hier so eine kleine Community entsteht. Also, einfach eine Nachricht schicken bei Facebook oder Instagram. Ich freue mich drauf. So, das war's auch schon und nun geht's weiter mit Jojo Berger.
Sind wir voll abgedriftet.
Na gut.
Glaubst du, dass, weil du so positiv bist und weil du, ich sag mal, so Optimist bist und halt eben auch so eine Rakete bist, nenne ich das jetzt mal, dass du deswegen Frontsänger bist? Glaubst du, man muss so sein als Frontsänger? Oder zumindest so in der Art?
Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es super viele Frontsänger andere Typen gibt. Also es gibt super viele eher introvertierte Sänger, glaube ich. Also ich kenne sehr, sehr viele, die auch da anders sind. Ich habe mich auch nie so richtig als Sänger immer bezeichnet, sondern ich habe eigentlich...
Bist du Künstler?
Genau. Ich bin eher... Also ich habe keinen Bock... Ich bin Interpret meines eigenen Outputs, will ich sein.
Aha.
Weil ich meine, ich schreibe auch gerne für andere Künstler und ich schreibe super unfassbar gerne Songs, aber auch da relativ kompromisslos, weil die müssen dann auch wirklich passen. Und ich finde es immer so, so die ganzen Gedanken sollen eigentlich keinen Umweg gehen. Ich mag Sänger oder Interpreten, nenne ich sie mal, nicht, wo du genau merkst, das, was du schreibst oder das, was geschrieben wird, geht noch einen Umweg. Das heißt, es geht noch einmal durch den Kopf, wird noch dreimal durchgedacht und dann kommt es erst raus.
Mhm.
So, das finde ich finde das viel geiler, wenn du sagst, okay, das habe ich geschrieben, das habe ich mir dabei gedacht und jetzt muss es raus. So, ob das jetzt besonders schön ist oder ob die Leute jetzt sagen, wow, der ist ein wirklich toller Sänger, das weiß ich nicht. Ich schreie es denen aber sonst nur, weil es halt einfach ins Gesicht.
Okay.
Und versuch's dadurch einfach rüberzubringen und zu sagen, ey, ich meine das wirklich so. Also, okay. Ey, ich schreibe auch die Texte und dass du sagst so, ey.
Ja, es ist ja auch immer voll in die Fresse, auf gut Deutsch gesagt.
Genau,
ja.
Also selbst die Balladen sind irgendwie auf eine Art und Weise voll. Radikal. So.
Total.
Und das finde ich, das fand ich, sag ich mal, immer ein bisschen spannender. Und das aus dieser Not zu sagen, ja okay, nee, du musst das irgendwie anders singen oder das müssen wir anders lösen, habe ich dann selber gemacht. Ja. Ich sag, okay, nee, komm, nee, das müssen wir jetzt so singen und der Song muss so klingen und das muss so raus. Dann habe ich gesagt, okay, ja, fuck, dann machst du doch einfach selber. Also und dann habe ich es einfach selber gemacht.
Aber du kommst mit der Berufsbezeichnung Künstler, klar, weil ich finde es immer super schwierig. Ich bin halt in vielen Bereichen auch als Kreativer letztendlich unterwegs. Ich finde es halt immer schwierig zu sagen, das ist mein Beruf. Also wenn mich jetzt jemand, es gibt von einem anderen Podcast so die typische Frage, was würdest du sagen, wenn dich jemand in einer Hotelbar trifft und sagt, was machst du beruflich? Würdest du sagen, du bist Künstler oder Musiker oder Frontsänger oder?
Ich würde wahrscheinlich sagen, ich mache Mucke.
Okay, ja.
Ja.
Das ist deine Berufsbezeichnung.
Ja, mach Mucke und dann, ich finde es immer so, ja nicht aufdringlich, aber wenn ich jemanden frage, was machst du? Und der erzählt mir von seinem letzten Paper, denke ich immer so, ja, okay, oh, stopp. Ich habe dich einfach nur gefragt, was du machst.
Ja.
Und dann wollte ich daraus so ein bisschen ein Gespräch entwickeln. Wenn ich mich das wirklich interessiert, dann frage ich schon nach. Deswegen, das antizipiere ich immer und denke, wenn Leute das wirklich interessiert, was ich mache, dann wird sich das in den nächsten 15 Minuten noch irgendwie entwickeln. Ich muss ihm jetzt nicht direkt sagen, was ich alles mache, sondern weil es ist dann auch immer so ein bisschen schwierig. Als Musiker kommt super auf die Frage, kannst du davon leben?
Ja, ja, klar. Kann ich auch.
Dann bin ich immer so, ja klar, ich bin fucking Rockstar. Ich spiele alle fucking Festivals dieser Welt. Wir kriegen super geile Gagen. Ich mache alles selber, ich bin der Geilste.
Ja.
Klar, kann ich antworten. Ist auch die Wahrheit, will aber keiner hören.
Ja, okay.
Ich mag das
aber,
nicht.
Unangenehm. Ich mach Mucke, das kannst du halt auch eigentlich aber auch nur sagen, wenn wir beide uns jetzt treffen, so in unserem Alter, sage ich mal.
Ja, ja.
Aber sagen wir mal, du sitzt morgen Abend mit Freunden von deinen Eltern am Essenstisch und du sollst erklären, was du machst, dann kannst du halt, ich mach Mucke nicht bringen. Was sagst du dann?
Es ist eigentlich fast ein Running Gag, weil ich mich immer winde, das zu machen. Mein Bruder sagt dann immer so, jetzt sag doch mal, was du machst. So, jetzt... Ja, kennt man die Band? Ja, vielleicht. Nein, ja, man kennt die Band. Sag einfach, du bist... Aber mir fällt das super schwer. Ich finde das ganz komisch, weil es ist immer so eine Art von... Ja, ich weiß nicht. Ich habe es auch noch nie gemocht. Also auch als wir die Band nicht kannte, da war es eher so ein bisschen eine Art von... Da hat man sich nicht dafür geschämt, aber so, ja, okay, ich bin halt schon ein fucking Loser. Du bist halt im 30. Semester, weißt, dass du Maschinenbau oder Jurist bist. Ich... Pimmel halt mit meinen Bands durch die Gegend, weiß nicht, ob das was wird, glaub halt dran, aber bin natürlich schon nicht der was Richtiges gelernt hat. Und deswegen glaube ich, ist das bei mir so ein bisschen gelernt, dass ich damals immer gesagt habe,
aber da
ja, ich mach Mucke und ich komme schon klar. Frag einfach bitte nicht weiter, weil wenn du wirklich nachforschst, sage ich dir, ich komme gar nicht klar.
Okay.
Ich glaube nur dran, dass ich klarkomme. Und das hat sich bei mir so angebrannt, dass ich sage, ja, ich komme klar, alles gut. Also
ja, ich probiere schon die ganze Zeit so ein bisschen rauszufinden, woher dieser Optimismus kommt, dieser krasse. Glaubst du, das ist doch teilweise, jetzt, wenn du darüber redest, dass du dir nicht sicher warst, dass das klappt, so ein Schutzwall, den du dir aufgebaut hast, wo du so nach außen sagst, so ja, läuft, klappt auf jeden Fall, das wird funktionieren, dass du selber sagst, okay, ich mach das weiter.
Naja, so ein eigenes Mantra, dem man immer hinterherläuft, ne?
Ja, oder dass du vielleicht, wenn du diesen Optimismus nicht hättest, früher aufgegeben hättest und jetzt gesagt, so komm, weißt du was, ich mach doch Jura.
Vielleicht ist es auch so ein bisschen so, dass man sich so ein virtuelles Idol schafft, was theoretisch so denken würde und so fühlen würde. Man versucht dann so sein wie der. Also weil ich habe zum Beispiel super schwierig, ich habe keine Antwort auf die Frage, manchmal Interviews so, ey, an welchen Musiker findest du denn toll und was sind deine Idole? Denke ich mir so, boah, keine Ahnung, ich finde einen Song von Eric Clapton geil, ich habe eine Biografie von Sting gelesen, aber trotzdem so den krassen Schamanen-Scheiß, den er abzieht, wenn er die Biografie fängt irgendwie an, dass er in irgendeinem Schamanen-Urwald ist und sich irgendwie so einen Cocktail von so einem Schamanen mixt und dann zwei Tage da bewusstlos liegt.
Ist nicht so deins.
Ja, ist nicht so meins.
Okay,
so, Finde ich zu krass. So.
Ja.
Deswegen ist so ein Idol, muss ich immer fast zu 100% kaufen irgendwie. Deswegen finde ich das super schwierig, das zu sagen. Und ich glaube, dass man dann vielleicht hast du recht, dass man irgendwie sagt, hey, ich schaffe mir einfach so eine Art Idol, so ein Zweitbild von mir selbst, der das Mantra die ganze Zeit labert von dem, was du eigentlich hören willst, und dem läufst du einfach hinterher und guckst, was der macht. Kann sein.
Was ja auch nicht verkehrt ist unbedingt.
Nö.
Hast du die Verantwortung für Querbeat?
Alleine nicht, nee.
Wer noch?
Ich spüre natürlich schon Verantwortung, klar.
Als Frontsänger.
Ja, klar. Also auch dadurch, dass ich im Endeffekt das Medium bin, was im Endeffekt das sagt, Also wenn ich irgendwann nicht mehr den Vibe der Leute spüre, die da vor uns in den Clubs oder Hallen oder sowas sind, und ich nicht mehr die Leute so lesen kann, dass ich sage, boah, geil, die hat jetzt richtig Bock auf den Song. Manchmal ändere ich auch spontane Playlists und sage, ey, nee, wir müssen jetzt den anderen Song spielen. Glaub mir, wirklich, das, der passt nicht. So.
Während des Konzerts.
Während des Konzerts, ja.
Krass.
Das ist aber die Band auch mega von früher noch gewohnt. Da haben wir ganz spontan, haben wir Zuruf-Songs gespielt. Da war einfach okay. Nur so, okay, ja, wir spielen los. Und dann, was kommt als nächstes? Dann haben wir uns so angeguckt und haben gesagt, ja, hier, komm. Oder ich habe teilweise ein Intro angefangen. Und es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass man so ein Gefühl dafür hat, was jetzt in dem Moment, was quasi eine unausgesprochene Erwartungshaltung ist.
Okay.
Aus Augen, aus Körperhaltung, aus einfach nur das, was über den Leuten schwebt oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass das so ein Grundgeheimnis auch unseres Erfolges ist, sage ich mal so, dass wir einfach so auf Augenhöhe mit den Leuten und das genau gleich fühlen. Und ich glaube, ich spüre insofern die Verantwortung auch für mich und mein weiteres Denken, dass ich da immer dranbleiben will. So, dass ich, das ist vielleicht meine größte Angst, wenn man über Ängste spricht, dass ich denke, okay, wenn ich das verliere, dann wird es auch mit der Band schwierig. Weil wenn ich dann sage, okay, was soll man jetzt machen? Und ich sage, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was.
Fragen deine Kollegen oder deine Bandmitglieder dich, was sie machen sollen? Oder was ihr als Band jetzt machen soll? Glaubst du bist da schon so der Ansprechpartner, der den Wegweiser letztendlich macht?
Für ein paar Sachen bestimmt. Mhm. Also klar, für wenn wir jetzt ein Album schreiben oder wenn es um, keine Ahnung, Austausch von Visionen, wo sieht man sich in 2-3 Jahren geht oder 5 Jahren oder was auch immer, dann sicherlich. Aber wie gesagt, ich für mich ist das wirklich Teamsport, weil ich da einfach viel mehr Bock drauf habe und mein Bruder mit dabei ist, bester Kumpel, dann sind wir echt so 6, 7, 8 Leute, die quasi auch, sag ich mal, in unseren Räumlichkeiten jetzt Studios haben, Büros haben, wir hängen jeden Tag aufeinander, jetzt mit ein bisschen mehr Abstand, aber also deswegen diese alleinige Verantwortung, die spüre ich nicht. Nee, ich denke, dass ich schon einen Großteil Verantwortung habe, auch allein in der keine Ahnung, in der, sag ich mal, Mastermind, Visionärs, Perspektive, wie auch immer man sehen will. Aber also wenn ich raus bin, bin ich raus. Also da denke ich auch, okay, dann ist es halt so.
Es gibt einen Haufen Beispiele von Frontsängern, die an dem Druck zerbrechen. Wir nehmen jetzt mal einen Chester von Linkin Park beispielsweise. Du bist jetzt gerade Frontsänger und unterwegs nach oben. Kannst du das nachvollziehen? Kannst du das Gefühl nachvollziehen, warum das passiert?
Ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr so ganz alleine so Solo-Geschichten machen wollte, weil ich sehe es zum Beispiel an, Riesenhochachtung vor Comedians. Wenn die alleine in der Arena stehen und ein Witz zündet nicht, da kommt dir direkt die Frage so, fuck, liegt das am Witz, liegt das an mir? So, und wenn du da nicht, ich kann auch voll verstehen, dass so Leute mit Perücken auftreten oder dicken Sonnenbrillen, weil du brauchst einfach ein zweites Ich, um das nicht an dich ranzulassen, dass es direkt persönlich wird. Und ich glaube, wenn du dieses Schutzschild nicht hast, zu sagen, okay, deswegen ist, glaube ich, Bühnenklamotte auch relativ wichtig. Wenn du so wirklich immer aus deinem Straßenoutfit direkt auf die Bühne gehst, nimmst du, glaube ich, negatives Feedback viel mehr auf dich bezogen wahr.
Weil du das bist.
Weil du das bist. Mhm. Und du bist es nicht so, ach geil, ich ziehe mir jetzt eine Perücke auf und eine Sonnenbrille und jetzt ist das der Typ, dieser Künstler, der Witze macht. Und wenn der einen Scheißwitz macht, dann ist der Witz scheiße oder die Figur scheiße und ich muss mir was überlegen. Mhm. Aber ich bin nicht scheiße.
Mhm. Das heißt, wenn du dich umziehst, wechselst du quasi in die Rolle Querbeat, Frontsänger Querbeat.
Schon.
Und die kannst du auch ablegen, wenn du wieder runtergehst.
Bis zu einem gewissen Punkt. Also es verschmelzt natürlich sehr, sehr viele Punkte. Also ich glaube, ich laber genauso auf der Bühne, wie ich jetzt hier laber und ich lache über den gleichen Jokes hier, wie ich auf der Bühne lachen würde. Ich kann das auch nicht abstellen so. Ich kann da nicht so eine Fassade sein. Ich finde auch, dass eine Echtheit auch dazugehört. Ich würde, glaube ich, es nicht an mich ranlassen, wenn jetzt alle Leute sagen, ey, Querbeat ist mega scheiße, macht mega scheiß Mucke. Würde ich nicht sagen, ach krass, boah, ich bin ein krasser Versager. So, also da habe ich auch mit super vielen Künstlerkollegen, es gibt super unterschiedliche Philosophien zu sagen, wenn ein Konzert, keine Ahnung, wir hatten mal so in Hamburg, wir haben da mal 3 Shows hintereinander im Docks gespielt. Und das ist immer krass, wenn du 3 Shows hintereinander spielst, kannst du die Shows so vergleichen. So, und die erste, wir völlig motiviert, mega Abriss. So, zweite Show, du fängst an und die ersten 3-4 Songs zünden nicht so richtig. Und denkst so, wo liegt das? Was ist los? Und wir gucken uns an und sagen, was sind das hier für Wichser? Weißt okay. du, warum verstehen die nicht, was wir hier für eine geile Scheiße abreißen? Mhm. So. Und je mehr wir das quasi dann wieder in uns so hochpushen, kriegen wir auch die Leute wieder. Weil natürlich war es bei uns erster Abend, wir haben übertrieben, wir sind auf der Bühne, hatten einen Kater, du siehst es uns an, dass wir nicht richtig die Energie haben wie vorher. Erst, genau, natürlich liegt es an uns. Mhm. Weil ich meine, die Leute sind, also die Leute, ne?
Die sind frisch,
die sind frisch, ja. Die haben Bock.
Ja.
So, aber trotzdem kriegt man es, glaube ich, und das sehen viele Künstlerkollegen, haben da andere Herangehensweisen. Die sagen so, es liegt immer an mir.
Ja.
So, wenn die Leute nicht lachen, nicht klatschen, nicht mitsingen, liegt's an mir.
Mhm.
Und ich glaube, dass es auch eine Art von gesunder Schutzfunktion ist, wenn man im Unterhaltungsbereich arbeitet, dass man immer sagt, okay, es liegt in dem Moment
nicht an mir persönlich.
Nicht an mir persönlich. Mhm. So. Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, wenn man ein anderer Typ ist, die, oder wenn, sag ich mal, du die Verantwortung viel mehr an dich ranlässt, die du hast als Chester, als Frontman oder und sagst so, boah, krass, wenn ich jetzt hier verkacke, dann scheitern wir alle und dann kann irgendwann unsere Crew nicht mehr davon leben. Mhm. Das ist natürlich eine Art von Verantwortung, die man hat. Und wenn man das immer auf sich selbst persönlich bezieht, kann ich das schon nachvollziehen, dass man irgendwann kaputt geht. Klar.
Mhm.
Plus dann diese ganzen Einflüsse, die du hast, wenn du unterwegs bist, was Drogen und den ganzen Scheiß angeht, wenn du da Bock drauf hast, kann ich mir schon vorstellen, dass Leute da sich auch richtig reinsteigern können und auch so dunklen Ecken nicht mehr rauskommen.
Ich habe dich schon ein paar Mal live gesehen, beziehungsweise euch.
Ach cool, wo?
Auf Sitzungen.
Hm?
Ich kann jetzt gar nicht mehr so genau sagen, aber mehrfach.
Hm?
Was ich mich, als ich jetzt das vor dem Interview nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen habe, habe ich mich gefragt, was fühlst du, wenn du auf die Bühne gehst? In dem Moment, wo du die Lanxess Arena betrittst, also die Bühne der Lanxess Arena betrittst.
Das ist tatsächlich, also die Bühnen sind schon unterschiedliche Bühnen.
Hm?
Also es gibt schon, sag ich mal, die spezielle Momentenbühnen, es gibt die leicht Nervositätsbühnen,
das
es
ist
gibt
so eine, die so eine Bühne, wo du sagst, okay, da habe ich Schiss vor.
Ja, Schiss nicht, aber oder? Respekt hat man natürlich schon, als wir das erste Mal zum Beispiel in St. Gallen in der Schweiz gespielt haben, mittags um 12 Uhr in dem Zelt, wo nach uns Maximo Park spielt.
Okay, krass, ja.
Und du denkst so, okay, wir können jetzt dahin, können liefern oder halt auch nicht. So.
Mhm.
Und wer in der Schweiz kennt uns eigentlich? Keine Sau. Mhm. So. Wer hat Bock auf uns? Wer hat Bock am zweiten Festivaltag um 12 Uhr mittags beim geilen Wetter sich ins Zelt zu uns zu stellen? So. Natürlich gehst du dann auf die Bühne und denkst so, okay, bring mal ran. Man ist natürlich ein bisschen nervöser als sonst, weil man irgendwie sagt, okay, es ist eine völlig neue Erfahrung. Es ist wirklich, man hat auch eine gewisse Ambition. Wir wollen natürlich in der Schweiz weiterspielen. Wenn uns jetzt alle canceln, dann sind wir raus. Das war natürlich im Endeffekt mega geil, weil die Leute richtig Bock drauf hatten. Alle waren um 12 Uhr im Zelt, es waren alle verschwitzt und wir hatten einen der geilsten Festival-Gigs ever.
Mhm.
Aber das sind so Momente, glaube ich, das sind andere Bühnen, als wenn wir jetzt keine Ahnung, so im täglichen Business, im Karneval so lange Zeit so viele Konzerte am Stück gespielt haben.
Ist das dann eher so ein Abspulen?
Es ist auf jeden Fall, es wird ein Abspulen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir weniger am Karneval spielen. Das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass wir jetzt Karneval scheiße finden. Also wir sind, Karneval ist voll unsere DNA. Diese Positivität, diese Gleichschaltung durch Kostüme und so, das finden wir mega geil. Und auch Straßenkarneval feiern wir super gerne, sind erste Reihe mit dabei. Aber wir sehen halt auch, ich will kein Kollegen-Bashing machen, aber man sieht natürlich bei Leuten, die das Ganze seit 30 Jahren machen, dass es irgendwann wirklich zu einem Business wird. Du fährst mit einem Bus irgendwo hin, steigst aus, spielst, gehst. So, das heißt, du hast eigentlich gar keine Zeit, sowohl auf die Leute einzugehen, die davor sind. Du spielst immer das Gleiche. Und die Gefahr, dass wir irgendwann, weil wir haben noch den Moment, dass wir wirklich jeden Gig feiern. Also selbst der abgefuckteste Gig machen wir uns durch irgendwelche Insider oder durch irgendeine Aktion oder irgendeine lustige Person, die im Publikum steht, machen wir uns zu eigen.
Hm.
Aber dass dieser Moment nicht passiert, dass wir da stehen und sagen, okay, boah, krass, das war jetzt wirklich einfach nur ein Job.
Hm.
Das hat gar keinen Bock gemacht. die Leute wollten uns nicht, wir wollten die Leute nicht, machen wir nicht mehr. So, und da haben wir auch eine ganz klare Linie gefunden, dass wir gesagt haben, okay, alles das, wo das nicht mehr matcht, das raubt uns nur Energie, die wir woanders, spielen wir lieber 50 Konzerte umsonst wieder auf der Straße und du merkst, dass die Leute Bock drauf haben, als irgendwann in so ein, ja, wir haben natürlich auch super viele Anfragen für Galas, für solche Sachen. Natürlich machen wir auch Weihnachtsfeiern, auch ein bisschen für Kohle und machen da auch solche Gigs, aber in so einen, diesen Riesentrott, den wir gemerkt haben im Karneval, dass der über, keine Ahnung, 6 Jahre, 7 Jahre haben wir den gespielt mit über 200 Gigs direkt hintereinander. Glaube ich, haben wir im richtigen Moment gesagt, okay, wir haben nur so 120% Energieressource. Damals haben wir im Sommer gar nicht gespielt oder nur ab und zu ein paar Sachen, halt diese Straßensachen. Und jetzt haben wir ja komplette Touren, Festivalsommer, wie auch immer. Wir wollen weiterhin auch den Leuten selbst im Karneval und auf den Partys das Gefühl geben, dass wir gerne da sind. Und ich glaube, das ist eine Art Schutzfunktion von uns gewesen, zu sagen, okay, machen wir vorher auch ein bisschen, cutten wir ein bisschen.
Was natürlich auch ein finanzieller Aspekt ist, ne?
Ja.
Gibt es da welche in der Band, die sagen, ich würde das gerne mitnehmen?
Natürlich am Anfang Diskussion. Das Lustige ja an diesem finanziellen Aspekt ist, dass wir eigentlich am Anfang eher gehört haben, ja, okay, super. Jetzt sind sie sich zu fein für den Karneval, ne? Jetzt jetzt gehen sie raus in die Welt und jetzt vergessen sie ihre Wurzeln. Und das ist natürlich für uns immer mega lustig, weil wenn die wüssten, wo wirklich unsere Wurzeln sind, dann würden, glaube ich, alle sagen, okay, komm, geht bitte ein bisschen weiter weg von den Wurzeln, so, ne? Mit abgefuckter Perücke, Buena Vista Social Club und Jazz spielen, können wir gerne wieder machen. Würden sich Leute, glaube ich, auch nicht wünschen, so. Deswegen ist es immer vorsichtig zu sagen, jemand anderen zu beurteilen, geh wieder dahin zurück, wo du herkommst oder wo dein Weg angefangen hat. Aber das ist, ja, auch natürlich, Karneval hat uns natürlich auch ein bisschen durch erfolgreiche Songs auch dahin gebracht, wo wir sind.
Deswegen, war das der Plan? Zu sagen, also Plan hört sich immer so blöd an, aber war das die Idee zu sagen, ich formuliere das jetzt mal so ein bisschen spitz, den Karneval-Sprungbrett zu nutzen? Zu sagen, ich komme aus Köln raus und ich meine, ihr kommt natürlich mit so einer Welle, ne, das muss man ja auch sagen, so ein bisschen mit so einer Welle von Kölner Musikern, ne, die halt eben nicht nur dem Karneval angehören, ne? Cat Balou zum Beispiel. Yeah. Na, ihr kommt ja mit dieser Welle.
Ja, wir kamen im Grunde genommen sogar vor dieser Welle, was auch sehr interessant ist. Wir aber dann quasi nachher waren wir mit in dieser Welle drin und dann diese jungen Wilden, die drei Bands da und wir sind auch super gut mit den Jungs befreundet und es ist mega geil. Aber du kannst es nicht planen. Also beim besten Willen, wer mir sagen kann, dass er musikalischen Erfolg planen kann, der ist entweder auf keinen Fall ein Musiker, oder Genius, also das ist...
Aber, da muss ich einmal kurz unterbrechen, ja. Aber eine gewisse Planbarkeit scheint ja schon da zu sein, wenn man jetzt mal eure Schule sieht, werden da in kurzer Zeit 3 Bands, die mit Blasmusik relativ erfolgreich, manche mehr, manche weniger erfolgreich sind. Also eine gewisse Planbarkeit scheint hinter dem Konzept ja schon zu stecken.
Ja, aber ich glaube, das ist einfach so, dass die beiden Bands Copy-Paste gemacht haben, dass es funktioniert. Also natürlich, wenn du jetzt, keine Ahnung, Siegfried und Roy, Zauberer-Duo, dann kommen die Ehrlich Brothers und es funktioniert auch. Also okay. Ich glaube, du musst erstmal natürlich, es ist wie mit dem Ältesten von 2 Geschwistern, ne? Der Erste muss erstmal die Lanze brechen dafür, dass du du Winnetou gucken darfst. Und der andere sagt, nee, du darfst keine Indianerfilme gucken. Und beim Zweiten ist es keine Diskussion mehr. So. Das heißt, wir haben, glaube ich, schon ganz gut, sag ich mal, den Markt geöffnet für Blasmusik. Ich muss jetzt sagen, dass ich diese beiden anderen Bands nicht so wirklich verfolge und nicht so richtig kenne. Also ich weiß nicht genau, was die machen. Ich weiß natürlich nur, dass die auch aus der Schulband kommen und teilweise haben ja auch Jungs von uns die unterrichtet. Also ich glaube, 2, 3 Trompeter haben bei einem Trompeter von uns mal Unterricht gehabt und so. Also das ist ja auch eigentlich mega nice, dass man so viel Musiker hat, die einfach Bock haben, das zu machen. Und ich glaube, der harte Weg kommt erst noch, wenn du irgendwie ein Kollektiv von 15 Leuten bist und irgendwann, wie gesagt, kommen die ganzen Stories, was mache ich, gehe ich ins Ausland, bleibe ich hier. Ich glaube, diese Geschichten sind dann, glaube ich, nicht planbar, dass man danach zusammenbleibt oder so. Also das ist dann auch irgendwann, nicht Zufall, vielleicht nicht direkt, schon ein bisschen Wille auch, aber ja, schon Wille und Zufall.
Warum glaubst du, ist Querbeat in all den Jahren nicht zerbrochen? Es gibt ja...
Weil es mehr als Musik ist, glaube ich. Also ich glaube, wenn man sich... Ich hätte ja auch viele andere Bands, wo man sich mehr zusammentut, weil man eine Band ist. Mhm. Und dann streitet man sich viel, viel krasser und intensiver über Sachen. So, weil man sich halt einfach auch nicht zu 100% mag. So, wenn du als in erster Linie Freunde bist und dann auch deine Mucke zusammen hast, kannst du natürlich auch, keine Ahnung, wenn wir jetzt ein Startup gründen würden und wir uns super gut verstehen, ist es, glaube ich, noch was anderes, als wenn du sagst, okay, ey, das sind wirklich Bruder, beste Freunde, und du fällst immer auf irgendwas zurück, was einen eh zusammenhält. Also ein Band ist ja eh immer da. Und was wir jetzt gemacht hätten, wahrscheinlich ist es sogar egal, wir wollten unbedingt immer was zusammen machen. Auch. Also vielleicht wäre es auch egal, ob es jetzt Musik ist oder ein Startup oder irgendwas, hätten wahrscheinlich eh irgendwas zusammen gemacht.
Mhm. Als ich mir euren Werdegang so angeguckt habe, habe ich halt auch gedacht, ihr seid ja quasi ein Unternehmen jetzt, ne? Das kommt auch in der Doku, die der WDR über euch gemacht hat, auch sehr gut drüber. Ihr seid ja schon sowas wie eine Firma, kann man ja sagen. Ich habe in meinem Werdegang auch oft mit Freunden Geschäfte gemacht. Mhm. Also was heißt Geschäfte gemacht oder mit Freunden zusammengearbeitet. Und ich kann sagen, dass das in 90% der Fällen echt voll in die Hose gegangen ist. Auf freundschaftlicher Basis. Also das ist so ein Learning, was ich aus den letzten 5 Jahren gezogen habe. So, ich mache mit Freunden keine Geschäfte mehr. Keine Geschäfte mehr, keine Zusammenarbeiten mehr, weil das eine Freundschaft verändert. Mhm. Warum verändert das eure Freundschaften nicht mehr? Und du hast ja den Extremfall. Wir haben ja jetzt über so viele verschiedene Perspektiven geredet von Querbeat. Und immer hat es irgendwie diese Freundschaft zumindest in größten Teilen überdauert. Mhm. Warum ist das so? Was glaubst du? Und vor allem, was man noch dazu sagen muss, so, ihr seid ja nicht, dass ihr probt und auseinander geht, sondern ihr lebt ja quasi alle in dem gleichen Kosmos. Mhm. Wie viele Freunde hast du, die nicht in der Band sind?
Ah, schon noch ein paar.
Okay.
Ja.
Brauchst du die auch? Also, dass du sagst, ja, ich muss mich da rausziehen mal eine Zeit lang?
Ja, safe. Mhm. Auf jeden Fall. Also auch tatsächlich auch Leute, die irgendwelche Startups haben oder die, wo man auch irgendwie sagt, ach krass, wie seht ihr denn Sachen, wie was für Strukturen kann man auch übernehmen, wenn wir uns treffen, dass es nicht völlig chaotisch mit 13 Leute sagen, alle ihre Meinung gleichzeitig.
Mhm. Was sind denn die Strukturen, die ihr habt?
Wir haben zum Beispiel, wir machen Bandmeetings gerade über Zoom und wir machen Protokoll.
Also dann schon wie ein Startup.
Genau.
Also schon,
ja. Genau, weil wir gesagt haben, ey, das macht einfach keinen Sinn. Es raubt uns wieder Energie und Zeit, wenn wir was besprechen und alle gehen dann wieder auseinander. Alle haben was vergessen. Keiner weiß, was er eigentlich machen soll. Am nächsten Tag sehen wir uns wieder. Oder 2, 3 Tage später. Und die gleiche Scheiße ist immer noch genau die gleiche Scheiße. Hm. Und wenn möglich, seit 4 Jahren treffen wir uns 2-mal die Woche. Oder öfter, wenn wir noch proben. Aber wir machen 2-mal die Woche, haben wir auch jetzt quasi auch über die Pandemiezeit quasi so ein steady Zoom-Meeting und besprechen da alles, was anfällt. Alle Promotermine, alle Auftritte. Es kommen ja jeden Tag Anfragen rein. Machen wir die nicht? Wie sieht das aus mit den Touren, Vorverkauf? Wir diskutieren Ticketpreise. Also alles, weil wir alles auch selber machen. Also
Siehst du dich da schon so als Leader? Also so als ich will jetzt nicht den Namen Geschäft, also das Wort Geschäftsführer in den Mund nehmen, aber so als führende Hand?
Ja, nee, schwierig zu sagen. Also,
aber alles, was du gerade gesagt hast, ja, hat ja super viel Konfliktpotenzial. So, wenn du über Ticketpreise, über Merch zum Beispiel, soll der Schriftzug in pink sein oder soll er in lila sein? Das ist ja alles super viel Konfliktpotenzial. Wie löst ihr sowas? Wird das alles bis ins Detail ausgediskutiert oder sagt dann irgendwann so ist es?
Also
oder?
In der Praxis gibt es natürlich 5, 6 Leute, die zusammensitzen und einen Vorschlag machen. Hier den geilen Pulli, den ich euch gegeben habe, der ist natürlich nicht, 13 Leute haben gesagt, wir wollen das so und so machen und dann entsteht sowas. Das haben wir auch über die Jahre gelernt, das funktioniert nicht. So, natürlich kommt einer oder zwei mit einer Idee. Wir haben auch Leute bei uns, der Carlos, der macht viel Grafiken und wie auch immer. Dann haben wir uns mit Freundinnen aus dem Ruhrpott, die machen super geile Schriften und so ein Stuff, haben uns zusammengesetzt, 3, 4 Leute von uns, zoomen dann mit denen, die geben wieder ein bisschen Energie rein, geben Ideen rein, wir geben das in die ganze Bandgruppe und alle sagen, finde ich geil, finde ich nicht geil, holt mich nicht ab. Und ich glaube, es ist A, eine Chance, weil du direkt schon Feedback kriegst von 13 Leuten, also es ist eine Art von repräsentativ innerhalb von einem Kollektiv, weil wir alle aus verschiedenen Ecken kommen. Also, sag ich mal so, keine Ahnung, Eltern sind anders, ne? Mhm. Freunde sind anders, Umfeld ist anders. Das heißt, jeder, auch Musikgeschmack ist komplett unterschiedlich. Mhm. Aber das ist auch mega, mega krass. Also wir haben, wenn wir auf Tour sind und im Nightliner und wir machen eine Bose-Box an, eine Boombox, also da gibt's, also von heavyestem Metal zu hardcorestem Techno, okay, über zwei, drei heimliche, keine Ahnung, melancholische Indie-Dudes. Also wir haben wirklich alles. Mhm. Trotzdem haben wir aber
eine eigene Playlist bei Spotify.
Ja.
Wer füllt die?
Das mach, also die Playlist zusammengestellt habe ich, mein Bruder Carlos, wir haben zu dritt oder zu viert.
Okay.
Ja. Das sind aber auch wieder Songs, die wir auch immer geil fanden. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel, wenn du jetzt, weil du sagst, über Ticketpreise diskutiert man eigentlich unfassbar lange. Wenn du aber so lange zusammen bist, hast du quasi auch Meinungen gemeinsam entwickelt. Mhm. Also wir Auftrittsanfragen, wo wir spielen, politische Fragen oder andere Haltungsfragen, sind bei uns keine Diskussion über 5 Sekunden. Es ist einfach so, es gibt natürlich Leute, die es aussprechen, aber alle sind der gleichen Meinung. Also wir haben ganz selten wirklich Meinungsverschiedenheiten über Sachen. Mhm. Es gibt Geschmacksverschiedenheiten über, machen wir ein weißes, ein rotes oder ein blaues Shirt. Dann wird argumentiert, zu sagen so, ey, unser Logo hat kein Blau drin, wir machen kein blaues Shirt. Dann sagen auch ein paar Leute in der Band, okay, ja, hast recht, wir machen kein blaues Shirt. Mhm. Natürlich gibt es solche Diskussionen, gibt es, aber im Endeffekt haben wir gemeinsam die erste Liebe gehabt, die ersten Erfahrungen gemacht, den ersten Kinofilm geguckt, weil wir so lange zusammen sind. Das heißt, wir sind wirklich gleich erzogen, mhm, von uns selber so ein bisschen. Wir haben absolut den gleichen Humor. Also finde mal 13 Leute, die über den gleichen Witz, ich kann dir genau sagen, welcher Witz an welcher Stelle bei allen funktioniert. So, wir haben jetzt beim neuesten Video, das haben wir auch selbst geschnitten am Endeffekt, mit einem Kumpel von uns, der es gefilmt hat, der Michi, der packt, super geile Typen, und haben am Ende zum Beispiel einen Joke gemacht, einfach nur Elfin hingeschrieben, wie auch immer so in den ganzen Movies, und danach so einen kleinen Delfin eingeblendet. So, das ist für viele überhaupt nicht witzig, für uns ist
ich
das...
Ich hab's auch nicht kapiert.
Ja, genau. Einfach nur, das ist für uns einfach unfassbar witzig. Wir machen nur diese ganzen nackte Kanone, American Pie, also diese ganzen Jokes ziehen wir komplett rüber. Also wenn man bei uns mal mitfährt, kommt man, glaube ich, gar nicht nach, weil wir so viel Insider haben. Hm. Und über diese Insider entwickelt sich natürlich auch eine Haltung. Also wir müssen nicht diskutieren, ob wir sagen, wir wollen die Ticketpreise so niedrig wie möglich halten, weil wir wissen, wer da kommt. Hm. Weil da soll meine kleine Schwester eher kommen als der Business Heinz aus der Lounge, so, ne? Und wir sagen, okay, und wenn du die Leute, wenn die sich das leisten können, dürfen, dann können wir eine gewisse Art von Grenze nicht überschreiten. Und dann verzichten wir natürlich auf Einnahmen und auf Kohle, sagen aber, das ist langfristig sowohl für uns geiler als auch für die Fans geiler. Wir haben weiter coole Leute und da gibt's keiner, der sagt so, ja, nee, aber also ich persönlich hätte jetzt schon Bock, mir irgendwie eine geile Schuhe zu kaufen. Lass mal die Ticketpreise hochmachen, lass mal mehr Geld verdienen. Hm. Das gibt's einfach nicht, weil es gewachsen ist.
Was müsste passieren, dass du mir die Freundschaft kündigst? Dass du von jetzt auf gleich sagst, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ohne zu diskutieren.
Ja, okay, du kannst schon halt auf einmal... Ja, nee. Von jetzt auf gleich ist schon schwierig. Selbst wenn du jetzt Nazi wirst, würde ich wahrscheinlich 10 Jahre meines Lebens versuchen, dich umzukriegen. Oder wenn du jetzt...
Ja, dann würdest du mit mir diskutieren.
Ja, natürlich.
Du würdest nie sagen, so, ich habe keinen Bock mehr auf dich.
Nee, das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem in der Gesellschaft, ist, dass du sagst, du brichst Dialog ab. Oder es bilden sich Bubbles, die gegeneinander fighten und nur noch übereinander reden. Als dieses, klingt jetzt vielleicht nicht je, aber miteinander so, ne? Also ich glaube, dass das mega mega wichtig ist. Und ich will dann auch verstehen, warum du das geworden bist so. Weil dann verstehe ich dich, dann verstehe ich, warum andere so sind und habe dadurch vielleicht auch sogar eine Problemlösung. Hm. Also ich würde sowas...
Ja, du würdest mich eher probieren zu bekehren.
Ja, 100%. Ja, ich würde, klar, wenn du jetzt Mörder wärst, würde ich schon sagen, Digga, das war vielleicht ein Schritt zu weit. Okay. Ja. So, und warum Sprengstoff? Naja. Und wo hast du das her?
Ja,
so,
okay,
also
ja,
würde mich schon interessieren. Hm. Meine kriminelle Energie auch.
Ja.
Im Zweifel würde ich schon sagen, ja, vielleicht besuche ich dich mal im Knast, aber das war schon eine harte Nummer.
Ja.
Würde dir wahrscheinlich langfristig dann auch die Freundschaft kündigen.
Wäre vielleicht auch gesund.
Vor mir so Massenmörder, klar, wenn einem einmal die Hand ausrutscht, dann passiert, ne.
Einmal geht,
aber einmal ist klar, wenn das jetzt so, wenn das jetzt überhand nimmt, ne, würde ich sagen, Kollege.
Also, in vielen Lebensläufen ist es ja so, dass man so, ich sag mal, Wegabschnittsgefährten hat, ne, also die so einen gewissen Weg mitgehen, ne, und dann lebt, was habe ich in meinem Leben halt auch gehabt, so.
Habe ich auch noch.
Also hast du schon,
dass hab ich schon auch, ja.
Dass du dich von Leuten irgendwann trennst, jetzt nicht im Streit oder so, aber man merkt, mir ist das oft gewesen, dass die Interessen auseinandergegangen sind.
Ja,
genau. Ich habe ein ganz konkretes Beispiel, wo man sich immer wieder probiert hat, mal wieder zusammenzusetzen, aber man saß dann teilweise in der Kneipe an einem Tisch und man hatte einfach keine Gesprächsthemen mehr, so, obwohl man halt über Jahre super eng befreundet war.
Wussten es dann auch einfach eigentlich beide?
Ja, ich glaube, wir haben es nie ausgesprochen in dem Moment, aber ich glaube, es war beiden klar, dass man, egal wie lange man das jetzt probiert, dass das nicht mehr zusammengeht.
Ja.
Aber das hast du auch schon. Und dann gibst du auch auf und sagst, das lassen wir jetzt so.
Ja, weil es dann auch einfach, also je nachdem, wie krass, sag ich mal, intensiv man vorher war. Also ich gebe relativ schnell, glaube ich, Menschen eine Chance. Ich würde nie sagen, okay, mein Freundeskreis ist voll, jetzt kommt keiner mehr rein. Gibt es auch viele, die ich kenne, die sagen, oh, weißt du, ich habe es nicht mehr nötig, jetzt irgendwie mit Leuten zu kennen oder Leute kennenzulernen, oder weil ich bin eigentlich safe. Ich habe 4 beste Freunde, ich habe 2, keine Ahnung, Freundinnen, ich habe da was, ich habe, also bin super safe und so. Aber da bin ich schon noch immer offen, aber das sind dann quasi auch, glaube ich, ich vermute, dass ich sogar fast in neuester Zeit mehr Wegabschnittsgefährten gefunden habe als früher, glaube ich. Also ich habe noch meine, also klar, meinen Bruder kenne ich relativ lang. Ja, ehrlich. Ich ihn auch länger als er mich. Nee, umgekehrt. Weiß ich jetzt nicht, wie formuliert man sowas? Egal, ich bin auf jeden Fall älter. Der, meinen besten Kumpel kenne ich seit der 5. Klasse. Dann habe ich noch, sag ich mal, 2 andere beste Kumpel, die habe ich in der 5. Klasse, 4. Klasse sogar kennengelernt, über den Sport. Mit dem bin ich immer noch befreundet. Das sind auch meine 4 Homies, sind so 4 Bros, die auch immer noch Urlaube machen, noch immer einmal im Jahr. Also wir versuchen auch so steady uns quasi auch immer noch zu sehen. Auch wenn alle so ein bisschen verstreut sind in Deutschland und der Welt. Aber natürlich gibt's auch Leute, die und einfach gesagt haben, okay, krass, das ging mir zu schnell. Also wenn du irgendwie sagst, ach krass, wir haben doch noch vor einem halben Jahr, waren wir doch noch in der Kneipe, jetzt hast du auf einmal 3 Kinder, bist im Grün und fährst 2 Passats. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Du hast mich auf den Weg nicht mitgenommen oder ich kann dir gerade nicht folgen. Ist auch völlig alright. Aber ja, man hat dann auch andere, genauso wie du sagst, du sitzt halt gegenüber und du merkst halt, man ist nicht mehr, man spielt nicht mehr Ping-Pong. So, und sobald quasi das Netz zwischen den Ping-Pong-Bällen immer größer wird, sagt man irgendwann, okay, dann suche ich mir einen anderen Spielpartner auch. Das ist, aber je nach, also wenn du natürlich jemanden hast, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der wohnt in Kolumbien, mit dem ich am Anfang halt, mit dem habe ich auch Musik gemacht, der war auch in der Band mit mir, wir haben super viele Gigs zu zweit gemacht. Und er ist mit ein paar Freunden damals, 4, 5 Freunden aus Kolumbien rübergekommen und ist jetzt wieder zurück. Und der schreibt jetzt immer noch einmal die Woche, machen wir eine Sprachnachricht hin und her. So. Und ich habe den seit 4 Jahren nicht gesehen oder so. Also es gibt auch ein Band, das hält quasi.
Ich habe direkt gesagt, mit dir kann man extrem viel über Freundschaft reden. Ich würde dir gerne mal eine Frage stellen.
Klar.
Stell dir mal vor, ihr habt jetzt eine neue Single, beziehungsweise ein neues Album aufgenommen. Ihr seid jetzt gerade auf dem Weg dahin, professionell zu werden, also richtig abzugehen, sage ich mal, ja. Und du würdest merken, dass einer eurer Bandmitglieder technisch, ich bin kein Musiker, technisch nicht so gut ist, einfach nicht gut spielt. Und du wüsstest, wenn du den ersetzen würdest, würdet ihr schneller erfolgreich werden. Wie würdest du mit so einer Situation umgehen?
Haben wir gemacht.
Weil
Wir waren nicht immer nur 13. Wir waren 25 Leute. Und wir haben irgendwann gesagt, okay, es gibt jetzt Next Level. Also es gab jetzt bei uns irgendwann so einen Punkt, wo einfach gesagt, okay, jetzt kriegt, am Anfang hatte nicht jeder ein Mikro, sondern jeder hat ein Mikro bekommen. Wir haben einen professionellen Mischer, der uns vorne hinstellt, der alles hört. Es gibt Soundcheck, jeder muss einzeln spielen. Wir haben irgendwann die Philosophie gehabt, okay, selbst im Publikum müsste jemand theoretisch nur dich hören und dich performen sehen, und trotzdem den Spaß seines Lebens haben. Das war unsere Philosophie, zu sagen so, okay, kannst du das? Kannst du das liefern? So, kannst du sagen, ich performe von Minute 1 bis Minute 100, 90. Kannst du das, hältst du das technisch durch an deinem Instrument? Und hast du die Ausstrahlung, hast du den Bock dazu? Hm. Und mit diesen Fragen waren natürlich in den letzten 15 Jahren irgendwann Menschen überfordert, die gesagt haben so, scheiße, nee, kann ich nicht. Und dann haben wir eigentlich auch immer, wir haben jetzt nie irgendwie so jetzt gesagt, so ein Plenum und jetzt gehst du, sondern es hat sich einfach irgendwann auch ergeben.
Aber es war nie so, dass du gesagt hast oder einer von euch gesagt hat, so, das passt nicht mehr. Ich meine, bei den, ich habe jetzt neulich ein sehr langes Gespräch mit den Hosen, nicht geführt leider, sondern gehört, wo halt sich auch irgendwann so Fragen ergeben haben. Da war es halt auch oft so, dass die meisten gesagt haben, sie gehen selber, weil sie erst entweder mit dem Lifestyle, sie den Live, ich habe die Doku gesehen, einer eurer Kollegen ist ja dann auch gegangen, weil er mit dem Lifestyle irgendwann dann nicht mehr klar kam. Aber es war nie so, dass ihr dann gesagt habt, so, das passt nicht mehr, weil wir mit dir nicht mehr weiterkommen. Könntest du sowas? Könntest du in der Band zu jemandem sagen, so, pass auf, wir kommen mit dir nicht mehr weiter, wir wollen weiter, du passt nicht mehr rein?
Bestimmt. Aber dann müsste ich halt auch ganz genau wissen, dass es anders besser ist.
Meinst du, du wärst mit dem danach noch befreundet? Meinst du, du würdest das hinkriegen? Das so zu trennen? Weil jetzt sind wir an dem Punkt, so, das ist halt dieses Geschäftsthema, ne?
Ja, ist schon mega lustig, weil der schlechteste Musiker mein bester Freund ist. Also, das ist richtig, richtig, ja.
Das weiß er auch.
Das weiß er auch, ja, okay, klar. Shout out. nee, mega lustig. Wir haben heute noch einen Joker, aber wir saßen halt in der Sonne.
Aber lass uns mal kurz nicht drum rumschiffen.
Nee, aber trotzdem. Da haben wir, meinte er, also er hätte ein, genau, kam jemand, was machst du da? Also ja, ich habe mir gerade Jahres hier Mitarbeitergespräch, aber er hat die Option nochmal für ein Jahr verlängert.
Okay.
Ja, wir haben auf jeden Fall auch Spaß mit sowas. Nee, also ich.
Ja, aber das sind ja Themen, die wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten, Jahren irgendwann mal an. Glaubst du nicht?
Nee, weil wir von 25 kommen und jetzt die 13 gefunden haben.
Mit glaubst du, du wirst jetzt am Ende mit der Planung, also so bleibt die Band bestehen?
Safe.
Glaubst du, wird sich nichts mehr ändern? Von dir aus nicht oder von den anderen nicht?
Von mir aus nicht.
Glaubst du von den anderen auch nicht?
Doch, das kann sein, klar. Aber das kann ich nicht beeinflussen. Also da, wenn Leute sagen, ey, hier, ich kann das nicht. Ich muss, keine Ahnung, privat dahin. Ich fühle es nicht mehr. Also wie kann ich dem jemandem sagen, doch, fühle es wieder?
Schwierig, ja.
Kann ich nicht. Ja. Geht nicht. Können wir alle nicht. Also nee, können wir auch als 12 Leute dem einen oder der einen nicht sagen.
Nee, voll nicht.
Es geht nicht. Und da würden wir auch immer sagen, okay, dann geh. Aber wir haben uns tatsächlich natürlich auch darüber Gedanken gemacht und haben auch über die letzten 20 Jahre, wenn man sagt, man wird qualitativ besser, muss natürlich auch jeder qualitativen Ansprüche genügen, weil wir selber den Anspruch haben, die geilste Liveband der Welt zu sein. So. Und das ist, wenn da jeder sagt, okay, nee, bin ich nicht, sehe ich nicht, fühle ich nicht. Natürlich hat man dann, kam es aber irgendwann selber, weil alle anderen es gefühlt haben. Oder alle anderen haben gesagt so, okay, scheißegal, ich werde es halt dann irgendwann. Das kann ja auch einer, der jetzt sagen, ich bin es halt jetzt nicht, aber ich will es halt weiter werden.
Ja, verstehe ich.
Also ich genauso, wir sind ja jetzt nicht Status quo angekommen,
klar.
Sondern es ist ja alles eine Riesenreise so, ne? Aber es gibt halt natürlich an einem gewissen Moment Leute, die gesagt haben, okay, die Reise kann ich nur bis hierhin gehen. Weiter kann ich die Reise nicht mitmachen, aus welchen Gründen auch immer. Und sie gesagt haben, es hat privat zu tun, ich kann es musikalisch nicht mehr stemmen, ich kann es körperlich, seelisch nicht mehr hinkriegen und so.
Was ja dann auch eine schöne Sache ist, wenn man dann halt so auseinandergeht und ohne
Krach. Also wir haben mit keinem, der die Band verlassen hat, Krach. Reibs. Ja. Keinem einzigen. Und wir waren wirklich viele.
Ja.
Sondern wir haben immer noch Kontakt. Wir haben sogar eine WhatsApp-Gruppe, wo quasi alle Ehemaligen noch mit drin sind. Die haben immer freien Eintritt. Also quasi wir sagen immer, ihr könnt immer zu Konzerten kommen, sagt immer Bescheid. Die kommen auch alle, teilweise mit ihren Kids und keine Ahnung was.
Okay.
Und kommen immer auf die Konzerte, gerade so Dezember, so Weihnachtskonzerte und so, kommen immer alle und die Penner saufen uns dann alles leer. Ja, aber wir sind mit allen wirklich gut.
Mega. Hast du noch Bock?
Klar.
Wir machen eine kurze Pause.
Klar.
Diese kleine Extrapause möchte ich für einen ganz besonderen Dank nutzen. Und zwar möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei der Gaststätte Krieler Dom in Köln-Lindenthal bedanken. Denn genau hier, in wirklich meiner Stammkneipe, dürfen die Tresengespräche jedes Mal stattfinden. Der Wirt und Inhaber Luca hat mir seinen Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, mach du mal. Und das ist absolut nicht selbstverständlich. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärst, diesen Podcast hier zu beherbergen. Einfach klasse. Und ihr da draußen, sobald die Kneipen wieder öffnen, kommt doch mal nach Köln-Lindenthal in die Gaststätte Krieler Dom auf der Bachheimer Straße 233. Und dann kann es ziemlich gut sein, dass ihr auf mich trefft und wir zusammen das ein oder andere Kölsch trinken können. Ich würde mich wahnsinnig freuen. So, und nun geht's weiter mit Jojo Berger.
So, auf jeden Fall der erste Toilettengang in allen Folgen des Podcasts. Lass uns mal über eine Sache reden, die ich extrem spannend finde. Ihr habt, ihr bringt jetzt ein neues Album raus. Das heißt, ihr seid in der, das Album ist fertig.
Ja, fast.
Nimm mich mal bitte mit so ein bisschen in so einen Prozess der Entstehung eines Albums. Erstmal die erste Frage, die mich sofort irgendwie mitgenommen hat, war: Ihr seid ja alle Berufsmusiker, so, ihr seid eine Firma, ihr müsst ja irgendwie funktionieren. Kann man dieses Aufnehmen eines Albums oder dieses Aufnehmen eines Songs provozieren, dass man wirklich sagt, so, okay, wir treffen uns jetzt, wir müssen jetzt im Jahr 2020 oder im Frühjahr 2021 ein Album aufnehmen? Oder ist das eine Phase, die von selber entsteht? Ich meine, es gibt ja die wildesten Sachen, um dieses Brumborium-Album aufnehmen, um dieses Brumborium-Texten.
Ja. Das, also ich glaube, dass wir, dass es ein bisschen natürlich romantisiert ist oder theoretisch, wenn wir jetzt, sag ich mal, die Foo Fighters wären und du kannst 5 Jahre Pause machen, dann machst du ein neues Album, hat es, glaube ich, hat es einen anderen Lifestyle. Dann würde ich auch sagen, okay, lass mal erstmal 3 Jahre Pause machen und dann mieten wir uns eine geile Bude irgendwo in Sardinien, auf Sardinien, und dann fangen wir an zu schreiben und dann mal gucken, wann wir fertig sind, und dann schicken wir es der Plattenfirma und dann können die es irgendwann rausbringen. Mhm. Es ist natürlich ein bisschen pervers zu sagen, dass man überhaupt eine Deadline für Kunst hat. Dass man irgendwann sagt, so, bis da müsst ihr fertig sein und dann müsst ihr da quasi so und so viele Songs haben, so und so viele Ideen. Es ist natürlich so, dass wir selber auch ambitioniert sind und selber Bock haben, auch jetzt nicht zwischen den Alben, die wir jetzt haben, 3, 4, 5 Jahre zu haben. Das heißt, daraus bedingt sich einfach irgendwann der Moment zu sagen, okay, jetzt muss es zu Ende sein. Weil ich glaube, dass das der schwierigste Moment, also für mich ist das der schwierigste Moment und für uns im Schreiben, der Moment zu sagen, okay, jetzt ist es zu Ende. Also weil du immer, selbst wenn jetzt irgendwie Songs laufen, die augenscheinlich erfolgreich waren, bin ich der Typ auf jeden Fall, der das hört und immer wieder Fehler hört. Und immer denkt so, ach krass, okay, hätten wir nochmal eine Woche mehr gehabt, da hätten wir noch hier die Snare, die Kick leiser gemacht. Dann hätte ich da vielleicht noch einen anderen Vocal Take genommen. Oder ich hätte den Song vielleicht sogar kürzer gemacht oder schneller gemacht. Also das ist, glaube ich, so die, für mich persönlich die größte Herausforderung, zu wissen, jetzt ist vorbei. Jetzt ist wirklich, deswegen brauche ich Deadlines. Bin aber auch eher der ganz nah an Deadlines produziert. Mhm. Also wir müssen, ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern, das ist überhaupt kein Problem.
Hört Ende, ja,
Ende Juli kommt das Album. Und wir haben, sag ich mal, die Abgabe für alles das, was wir dafür machen müssen, mit Artwork, mit Songs, mit Mastering, Mixing etc., schon 3, 4 Mal verschoben. A, wegen Corona natürlich, weil wir gesagt haben, wir brauchen auch einen guten Zeitpunkt dafür. Weil da sind wir natürlich auch strategisch, weil wir sagen, okay, wenn nichts stattfindet, keiner rausgeht, keiner gute Laune hat, bringt auch unser Album einfach nichts. Wir können es nicht spielen. Unsere Touren sind abgesagt, Festivals abgesagt. Das heißt, wir müssen uns zusammensetzen und sagen, wann macht das Sinn? Dass es jetzt mitten im Sommer kommt, wenn wir es jetzt entscheiden müssten, würde ich sagen, keine Ahnung, vielleicht doch ein bisschen später, wenn wir wirklich wieder spielen. Aber wir haben uns irgendwann selber die Entscheidung gesagt, okay, nee, wir brauchen es auch für uns. Wir brauchen auch selber wieder eine Vorfreude. Wir brauchen Release. Wir haben Bock auf die Musik. Die Songs werden auch nicht jünger. So, wir haben viele Geschichten schon vor 1,5 Jahren geschrieben oder viele Ideen liegen schon seit 1, 2 Jahren rum. Als wir auf Tour waren, sind die entstanden und man hat Bock, die weiterzuentwickeln, und die haben natürlich ein gewisses Momentum und man kann jetzt nicht ewig warten, bis dieser Song rauskommt. Allein dadurch ist eine Deadline, das müssen wir koordinieren und müssen uns dadurch halt auch mitten und sagen, wir machen das jetzt und bis dahin müssen wir fertig sein. Und wir haben halt innerhalb unseres Teams, also sag ich mal die 5, 6 Leute, die die Songs schreiben, auch mittlerweile eine coole Routine etabliert. Also wir hängen ja alle zusammen im Studio,
Aber es ist dann schon Routine. Also, weil, ja. Was ich mich gefragt habe, wenn man...
Also eine Ablaufroutine, ne? Zu sagen, ich mache eine erste Skizze, wenn die auf Gitarre ist oder Piano oder mit einer Idee für einen Refrain oder eine Textidee, dann kommen ein paar Leute dazu, sagen, das feiere ich, das finde ich scheiße. Das feiere ich, das finde ich scheiße.
Aber wer ist der, sorry, wenn ich so reingrutsche, aber wer ist der Initiator des Ganzen, wenn du sagst, okay, wir machen einen Song, es gibt diese WDR-Doku über euch, die habe ich mir angeguckt, wenn man sich diese Aufnahmeprozesse anguckt oder so dieses Einspielen, dann sieht man immer dich am Laptop so und schon so ein bisschen wie so ein Dirigent halt quasi, ne? Bist du das oder ist das so ein bisschen der Eindruck?
Ich produziere die Platte halt auch, ne? Also mit meinem Bruder zusammen und dem Raul, der Saxophon spielt und die ganzen Bläser-Arrangements macht, wir ergänzen uns eigentlich super gut. Also ich habe oft die Grundidee, die Grundsong-Idee, sage ich mal in 90%, 80% der Fälle. Mein Bruder bringt super viel Producing mit rein, weil er hat super viel Elektro produziert Hip-Hop-Sachen, keine Ahnung was, auch täglich. Und der Raul bringt halt super viel, sag ich mal, das Brass-Handwerk. Was wir halt machen oft, ist halt Blasmusik nicht so einsetzen, wie man Blasmusik kennt, sondern bei uns, keine Ahnung, entstehen teilweise, spiele ich auf dem Synthesizer ein Arpeggio oder sowas, was eigentlich normalerweise in jeder anderen Band ein Keyboarder spielen würde. Und wir spielen es halt mit Brass danach. Und vermorphen es nachher mit Effekten wieder so, dass es fast wieder wie ein Synthi klingt, ist aber trotzdem Brass. Dadurch ist es halt, finden wir, es halt relativ innovativ.
Aber, ist ja auch innovativ, ja, das kann man ja nicht wegdiskutieren.
Ja. Und deswegen haben wir, sag ich mal, Routine meine ich, dass dadurch halt so ein geiler Ablauf entstanden ist. Also du sagst, okay, du hast eine Idee, dann hole ich, es gibt natürlich auch den Moment, wo ich selber denke, ab wann ist eine Idee fertig, ab wann zeige ich sie der Band? Ist ja genau der gleiche Moment zu sagen, okay, ab wann ist es dann, wenn die ganze Band den Song zu Ende geschrieben hat, ab wann sind wir uns alle einig, jetzt geht er raus, so.
Glaubst du, da müssen in diesem Prozess viele zurückstecken? Oder sagst du, der Song kommt erst raus, wenn alle damit zufrieden sind? Geht das überhaupt?
Nee, das geht nicht. Nee. Aber ich glaube auch, dass viele auch uns dreien oder vier, fünf Leuten, die auch mitschreiben, auch vertrauen, dass wir das dann auch entscheiden, wann ein Song fertig ist. Also ich glaube, es geht bei uns eher darum, wer spielt wann was ein. Und das war auch zum Beispiel, das ist in vielen Bands, glaube ich, auch viel... Es gibt viel mehr Eitelkeiten zu sagen, ich muss die zweite Trompete muss ich einspielen. So bei uns ist das so, okay, ey, du kannst die besser spielen, gerade die Line, spielst du es ein. Oder, ach krass, ihr habt das ja schon programmiert, dann okay, lass es doch einfach so. Ich muss den Bass jetzt nicht nochmal zocken. So, der klingt ja schon gut. So, das ist dadurch, dass man sich, glaube ich, als Gesamtkunstverständnis sieht und alle auch wirklich Bock auf ein gutes Endergebnis haben. Verliert man sich gar nicht in so kleinen Kriegen. Ich glaube, der größte Horror wäre wirklich, da haben wir zuletzt noch drüber geredet, wenn man Dokus über andere Bands sieht, die sich so zerstreiten und sagen so, auf dem Album müssen zwei Songs von mir drauf sein, zwei von dem, und dann kommt der Manager noch mit ins Bild und sagt, okay Leute, die Songs werden es nicht, dann streiten sich die ganzen Bandmitglieder, weil mein Song wird die Single, weil der wird ja bestimmt dann dadurch die meiste Kohle einspielen oder wie auch immer. Da haben wir von Anfang an gesagt, das läuft nicht, das geht nicht. So kannst du nicht an Musik rangehen bei uns. Also gerade jetzt. Ich weiß nicht, wie es in 10 Jahren ist, wenn wir völlig abgefuckt sind und nur noch liefern. Keine Ahnung. Aber jetzt gerade ist es ein anderer Ansatz.
Warum habt ihr euch entschieden, euer Album so aufzuteilen? Das heißt, ihr teilt das ja so relativ klassisch, ne, in verschiedene Singles ein, ne, die jetzt nachher noch aufkommen. Warum habt ihr nicht gesagt, so, wir nehmen das Album komplett auf und dann sagen wir, moin, hier sind wir, unser neues Album?
Boah, wir haben natürlich auch eine Plattenfirma. Ja, es ist Universal Music, relativ groß, kennt man.
Hat man schon mal gehört, ja.
Mit denen haben wir zusammen ein eigenes Label gegründet, Moshpeed. Darüber veröffentlichen wir jetzt quasi die ganzen Sachen. Was uns wiederum super viel Handlungsspielraum. Also wir haben, sag ich mal, auf kreative Art und Weise sind wir für Beratung sehr dankbar, können aber komplett selbst entscheiden, was wir machen. Also es wird nie jemand von der Plattenfirma sagen, den Song machen wir nicht oder schreibt den Song mal um. So, wir sitzen schon wir sind auch deswegen da, weil unser A&R, also der Typ, der für, sag ich mal, den kreativen Prozess von der Plattenfirma betreut wird, sich mit der Band zu beschäftigen, den kennen wir halt auch seit 15 Jahren. Und der war früher bei der EMI. Und auch witzig, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Songs zu schreiben, bin ich von Bonn immer nach Köln gefahren und die Emi war am Mediapark. Mhm. War so ein ganz großer Turm. Mhm. Und dann bin ich wirklich, habe ich mit meinen Kassetten, habe ich mich da vorgesetzt und habe ich mir nie getraut, mit der Kassette einmal in die Emi reinzugehen und vorne an der Kasse abzugeben. Da habe ich mich wieder mal schlau gemacht, so, wie machen das die Leute? Wie schafft man es, dass seine Musik gehört wird? Das ist ein super krasser Moment, glaube ich, in der Entwicklung von jemandem, der versucht, Musik zu machen, den Moment zu finden, ich schweife gerade ab.
Ist aber ja, ist kein Problem.
Den Moment zu finden, wo du Musik gemacht hast und dass es dann jemand hört, der es beurteilt, der es einordnen kann, der es vielleicht sogar pushen kann. Und das war für mich mega, mega krass, da zu sitzen in dem Mediapark und bei der Emi und sagen, ey, und ich habe mich nie getraut. Ich habe wirklich nie ein Demo da reingebracht. Ich habe dann irgendwann eins per Post mal hingeschickt.
Ja.
Mhm. Und nur die Schleife, dann irgendwann kam ich über, als ich dann Berlin bla und diese ganze Solo-Geschichte gemacht habe, hat mir ein Typ gesagt, ey, quatsch doch mal mit der Emi, die wäre doch hier für Querbeat, wäre doch interessant, ihr seid doch auch in Köln. Dann habe ich mich mit dem Typen von der Emi getroffen und dann sind wir halt einig geworden und dann waren wir bei der Emi. Und das fand ich halt mega, mega geil. Und die Emi ist mittlerweile halt Universal. Also wir waren so, am Anfang sind wir halt wirklich so mit dem Emi und dem Typen, der uns damals dann dahin geholt hat und das jetzt immer noch unser Ansprechpartner bei Universal. Das heißt, der kommt halt eigentlich vorbei und wenn ich irgendwie in Berlin bin oder er hier ist oder wir zusammenhängen.
Schon so ein Freundschaftsgefühl.
Ja klar, total. Richtiger Freund.
Das war nämlich das Erste, was ich mich gefragt habe. So, ihr seid eigentlich, wenn ich mir Interviews von dir angeguckt habe oder von eurer Band, seid ihr eigentlich so die Band, wo ich am ehesten erwartet hätte, dass ihr das alles selber macht. Mhm. So, ihr produziert einfach selber, ihr habt ein eigenes Label und so weiter. Und dann war ich so nicht erschrocken, das ist zu viel, ne? Aber schon klar. So, okay, immer noch Universal. Ja. Aber das erklärt das jetzt. Es ist hier wieder das Thema Freundschaft, so, ne? Also du.
Ja, schon, auf jeden Fall. Also,
glaubst du, auch
Loyalität,
nicht, so, ne? Ja, also, das wäre für dich jetzt schwierig zu sagen, so, weißt du was, ich kenne den Namen noch nicht, aber so, wir machen das alleine. Das wäre für dich schwierig?
Wir würden ihn wahrscheinlich mitnehmen.
Ja, krass. Ja. Cool.
Oder wir würden halt irgendwie auch eine Konstruktion finden, weil mittlerweile haben wir da auch echt ein cooles Team, mit dem wir super lang arbeiten. So. Klar, es ist eine Riesendiskussion, wie krass relevant sind Majors noch, wo du gerade selber einfach hochladen kannst. Voll. Bei Spotify. Die Leute entscheiden, du hast ja eine Reichweite über Instagram selber, erreichst du mehr Leute als die mit einer Fernsehkampagne. Das sind natürlich Fragen, aber mit denen beschäftigen wir uns auch. Als Firma beschäftigen wir uns damit.
Ja.
Als Leute, die sich auf das Wesentliche beschränken, sind wir manchmal auch dankbar, dass wir uns mit ein paar Sachen nicht beschäftigen.
Hm. Ich denke gerade an ein Interview, ich muss nochmal auf die Hosen zurückkommen, ist jetzt, weil es gerade bei mir sehr präsent ist, weil ich es gerade gesehen habe.
Ja.
Da hat Campino, glaube ich, hat gesagt, dass sie locker 15 Leute in der Crew haben, die keine Aufgabe haben, die auch nichts tun, sondern die nehmen sie einfach mit aus den Jahren.
Ja.
Das kann ich mir bei dir extrem gut vorstellen, dass das in 10, 15.
Same.
Habt ihr jetzt schon Leute, die eigentlich keine richtige Aufgabe haben, sondern die jetzt, ich weiß, das Wort ist blöd, so mitzieht?
Nein, würde ich nicht sagen. Also alle haben schon ihre Aufgabe und sind ein sehr wichtiges Rad in unserem System.
Ja, okay, das hat Campino auch so gesagt. Also der eine bringt die Hand, sicher, da gesagt. Also so. Aber ja, aber ich finde, es ist ja nichts Schlimmes. So, aber ich finde es halt einfach cool zu sagen, okay, ich lasse keinen liegen.
Ja, und ich finde es auch zum Beispiel, also super viel, zum Beispiel der Keyboarder von der Band, mit dem ich damals mein Solo-Projekt gemacht habe, mit dem war ich auch noch in einer anderen Band.
Mhm.
Der ist jetzt unser Monitormann und technischer Leiter. Weil wir haben keinen Keyboarder, beziehungsweise unser Posaunist ist mittlerweile Keyboarder, aber er ist quasi jetzt fast mein Chef, was alles Technische angeht. Der mault mich jedes Mal an, so bring deinen scheiß In-Ear-Mix zum Laufen und ich mach dir das so und organisiert unsere ganzen Gigs, ruft für uns bei Tour alle an. Aber es ist ja auch alles kein Hexenwerk, was wir machen, aber er kann einfach gut essen, super lieber Kerl, einer meiner engsten Freunde seit damals auch mit. Und jetzt macht er es einfach. Wir haben halt einfach irgendwann gesagt, es ist viel wichtiger, dass wir den Leuten vertrauen, die das machen, und wir geben denen auch Zeit, notfalls 1-2 Jahre, das zu lernen.
Mhm.
Zum Beispiel auch der Partyveranstalter, wir haben das erste Mal im CBE im Club gespielt. Irgendwann haben uns irgendwie kennengelernt, weil wir waren immer im Clubbahnhof Ehrenfeld hier in Köln, super geiler Laden, weil die hatten auch immer super geile Bookings aus Übersee, richtig cool. Wir haben uns mit denen ein bisschen connected. Und dann gab es so Typen, die haben da immer so eine Party veranstaltet, die meinten, ey, habt ihr nicht mal Lust, hier aufzutreten? Wir so, ja, okay, cool. Haben gemerkt, ey, die Jungs sind irgendwie ambitioniert, die haben es irgendwie drauf. Die organisieren die ganze Zeit Partys, sind irgendwie zu zweit. Wie schaffst du das hier, 5 Partys die Woche durchzureißen? Mhm. Sind trotzdem mega relaxed, freundlich. Dann meinten wir so, okay, hab die Bock, so nochmal einen Auftritt zu machen? Ja, okay. Der Typ ist mittlerweile unser Tourmanager. Okay. Ist der Chef von unserem Merchandising. Mit dem, also wir hängen jeden Tag, hängt jetzt bei uns mit dem Studio jeden Tag ab. Mhm. Ja, also diese Vertrauensbasis ist halt einfach unfassbar wichtig, finde ich. Mhm. Dann kann dir auch nicht so viel passieren. Weil du segelst halt mit deinem Schiff, mit dem die Leute, denen du vertraust, segelst du halt, von mir ist in den Untergang, aber wir sind alle zusammen.
Ja, du hast einen Rückhalt, ja.
Genau.
Ja. Wir haben gerade schon darüber geredet, so die Musiklandschaft hat sich ja in den letzten Jahren schon krass verändert. Mhm. Ich erinnere mich in der Doku, dein Papa, mhm. mit den ersten Tonträgern von Querbeat, mega cool. Ja. Und jetzt ist die Welt eine andere. Was ich mich gefragt habe, guckst du dir Zahlen an? Ja. Wenn ich dich jetzt frage, ihr habt gestern euer Video veröffentlicht, weißt du, wie viel Klicks hat? Jetzt?
Das weiß ich, weil wir gestern die Videopremiere hart verkackt haben.
Ich hab's ein bisschen mitbekommen.
Ey, es war so unfassbar lustig. Wir haben immer noch so, auch da wieder so ein bisschen Deadline-mäßig. Wir haben halt so 1-2 Tage, wir haben es gedreht, auch erst vor 2-3 Wochen. Wir hatten mega Glück mit dem Wetter, es war bombastisches Wetter.
Ihr habt es vor 2-3 Wochen gedreht?
Ja, ja.
Ach, krass.
Wir hatten halt diesen 2 mega krassen heißen Sommertagen, die da Ende März da irgendwie durch die Gegend flogen.
Nochmal, ihr habt euer Video, aber es war ja schon vorher klar, dass die Single rauskommt.
Ja, ja, klar.
Dann habt ihr das 2-3 Wochen vorher mal easy gedreht.
Haben das dann gedreht, haben mega Glück mit dem Wetter gehabt und haben dann erstmal so ein paar Tage gesagt, so, boah, das war wirklich eine Arbeit. Jetzt machen wir wieder irgendwas anderes, haben ein paar Songs gespielt und wie auch immer, und dann war es halt wirklich mega knapp. Und die Moshpit-Jungs haben dann irgendwann gesagt, so, ey, wir brauchen auch das Video, sag ich mal, und unser PR. Wir müssen das schon auch, sag ich mal, mindestens 24 Stunden irgendwelchen Leuten schicken vorher, damit die das auch mal so posten können. Ich so, ja, okay, 24 Stunden vorher schaffen wir nicht. So, wir können euch 12 anbieten. Ja, okay, 12 ist auch cool. Ja, dann haben wir das hochgeladen. Machen wir auch selber, dann bei unserem YouTube-Kanal und so, und haben gedacht, okay, können wir das mal Premiere einstellen, da hängen wir mit den Fans ab und wir quatschen ein bisschen über die Premiere, da können ja Sachen zum Video fragen, wie immer. Und wir laden es hoch und dann so 10 und 8, sitzen alle zusammen und dann so 18 Uhr, Videopremiere und so, ey, das Video ist nicht verfügbar. Wieso, scheiße, was ist denn da jetzt los?
Ich muss noch eine Sache dazu sagen. Ja. Zeitgleich hattest du so einen Interviewtermin hier.
Ja, richtig. Ja, fairerweise. Ihr habt euch gewundert, wo ich eigentlich bleibe, ich überhaupt da Zeit.
Das muss ich auf jeden Fall auch sagen. Ja,
ja, scheiße. Schande auf unser Haupt.
Ja, nee, aber ja, krass. Ja.
Genau, wir haben es einfach irgendwie. Wir wissen nicht genau, was oder irgendwie hat YouTube irgendeinen Logarithmus, irgendeine Scheiße hat es verballert, dass wir die Rechte waren nicht richtig geclaimed oder wie das heißt. Mhm. Und da hatten wir wirklich, ohne Witz, ich habe auch einen Screenshot bei uns bei Instagram gepostet. Wir hatten einen Zuschauer bei der Premiere, ich glaube, das waren wir selber, die in dem Moment irgendwie nicht eingeloggt waren, weil die Hälfte von uns war eingeloggt. Also, ich kann das Video sehen. Ja, ich kann es auch sehen. Ich bin eingeloggt. Ja, fuck, ich bin nicht eingeloggt. Ich kann es nicht sehen. Ja, okay, was machen wir jetzt? Dann irgendwie hier Plattenfirma angerufen, so, habt ihr eine Idee? Und so, ja, wir versuchen nochmal ein bisschen rum, freischalten, wie auch immer. Hat wahrscheinlich irgendein rechte Ding. War auf jeden Fall die erbärmlichste Premiere, die wir seit langem haben. Deswegen.
Hängt dir das nach so? Denkst du jetzt auch drüber nach?
Nee.
Oder ist jetzt egal? Das Vergangenheit geht weiter.
Mehrere, ne? Von einem Spaßvideo. Also,
aber du
natürlich ist es ärgerlich in dem Moment. Es ist auch danach ärgerlich und.
Aber ich kann mich ja auf sowas, ich kann ja sowas komplett ausrasten. Wenn ich sowas, mir hängt sowas tagelang nach. Wenn irgendwas schief geht, ist Katastrophe.
Ja.
Komm ich lange nicht von weg. Guckst du dir aber so Zahlen an? Also
immer weiter. Ich suchte die komplett. Ja. Ich kann dir jetzt sagen, die geilste, kennst du Spotify for Artists?
Nee, aber da hätte ich dich auf jeden Fall im Nachgang noch drauf angesprochen. Ja. Ich bin auch, also ich diesen Podcast, den gibt es jetzt nicht so lange, ich bin auch wirklich ein Freak, was Zahlen angeht. Ne? Also ich mache morgens auf, das Erste, was ich mache, ist gucken, wie viel aufgefallen.
Ja. Ja. Nee, keine Ahnung. Wenn du jetzt guckst, okay, geil, das Ding ist eine Woche raus, hat irgendwie, keine Ahnung, 200.000 Streams. Also du kannst quasi jetzt gucken, wie viele Leute den Song gerade hören.
Ja, wir müssen uns echt mal unterhalten.
Ja, das ist mega geil.
Ja,
ich finde das super faszinierend. Und wir sind alle auch, wir haben alle auch Bock auf sowas.
Aber was suchst du dann in diesen Zahlen? Das ist so, also ich suche da jetzt nicht unbedingt, also den Podcast, den wir hier machen, das ist ja jetzt nicht unbedingt was Monetäres. So.
Ich nee, genau. Halt, deswegen finde ich es auch cool.
Ist ja. Das so Selbstbestätigung? Die, ich
finde nee, gar nicht. Selber, nee, gar nicht. Ich glaube, es macht einfach mega Bock. Also ich glaube, erstens sind Menschen eh komplett ranking-süchtig. Also du musst ja nur irgendjemandem sagen, hier sind die Top 10 der gefährlichsten Tiere. Okay. Mhm. Finde ich irgendwie schon wieder interessanter, voll, als jetzt irgendwie da, keine Ahnung, irgendeine andere Nachricht.
Ja.
Weil ich glaube, man hat einfach Bock auf Zahlen, wenn man dann auch so ein bisschen, ja. Natürlich sind wir auch eine Firma, also, und wir wollen wissen, ob das auch ein bisschen Feedback ist für den Leuten. Gerade wenn man, sag ich mal, wie jetzt gerade das Live-Feedback nicht bekommt, möchte man natürlich wissen, ey Leute, wie findet ihr das? Schreibt uns mal bitte. Oder wie findet ihr den Song? Oder da ist das natürlich auch eine Art von Antwort auf das, was man macht. Mhm. Aber ich glaube, es macht doch einfach Menschen einfach Bock. Also allen, denen ich das erzähle, ich kann live gucken, wer jetzt heute Morgen um 6 Uhr den Song hört, sagt, zeig mal, wie viel denn gerade? Ist ja, worauf finde ich mega spannend.
Voll. Ja. Und ich finde, es ist halt immer auch noch so eine Bestätigung, ne? Also dass man irgendwas was Cooles geschaffen hat. Ne? Bei mir, ich habe jetzt zum Beispiel vor einer Woche oder so, habe ich die erste Bewertung bekommen, ne? Also von, okay, also wirklich so, dass jemand geschrieben hat, so, geiler Podcast, so, ja, wirklich, Zuschauerzahlen, völlig egal, aber hat jemand geschrieben, so in die Matte, hat die Folge gefallen, ne? Ja, und das, was wir, mega. So.
Und da reicht auch einer.
Ja, voll. Ich brauche keine 100, ich brauche einen.
Ja, genau. Ja. Genau, das ist super geil, wenn du jetzt sehen würdest, so, da hört jetzt gerade einer diesen, ja, Song, ich würde es lieben, ich würde sagen, wer bist du? Bitte schreib mir bitte jetzt sofort eine Nachricht.
Was passiert,
wenn einer bist du? Warum hörst du den Song und was machst du gerade?
Was passiert, wenn einer schreibt, der Song ist scheiße?
Dann ist er ein Penner halt, ne?
Also das kannst du ausblenden.
Nee, natürlich nicht. Also es ist,
bist mega, du jemand, der Kritik schon annimmt? Also
ja, es ist halt auch total bescheuert. Man weiß es selbst. Also du kriegst so 100 Kommentare drunter, alle 99 sagen mega geil und einer sagt so, also mir ist ein bisschen zu leise. Und ich so, was? Ist doch nicht zu leise, Alter. Ja. Und baller den nochmal in die Anlage, hör nochmal rein, so, ja, ist doch nicht zu leise. Ja. Fahr nochmal ins Auto, hör nochmal, nee, ist doch nicht zu leise. Also, natürlich hört man, ist diese negative Strahlkraft, also die Strahlkraft von negativer Kritik, ist natürlich, lässt auch mich nicht in Ruhe. Also, natürlich guckt man sich sowas an. Aber, ja, man kann es natürlich einordnen. Wenn ich glaube, jetzt 99 Leute sagen würden, boah, das ist richtig scheiße, dann wäre ich schon down, klar.
Welches Konzert der letzten, sagen wir mal, 5 Jahre würdest du gerne nochmal spielen?
Nochmal spielen? Mhm.
Gibt es da so ein Konzert, wo du sagst...
Sogar, das ist wahrscheinlich der falsche Moment für die Frage. Ich würde jedes fucking Konzert... Ja,
jetzt aktuell schon, aber ja, so die letzten... Kannst du dich in den letzten 5 Jahren noch in ein Konzert zurückerinnern, wo du sagst, so, das ist das Konzert, wo ich gesagt habe, okay, jetzt auch so vielleicht so dieser Moment zu sagen, so, das ist dieses Konzert, jetzt weiß ich... Wir sind auf einem guten Weg.
Ja, wir hatten vor 3 Jahren, wie gesagt, ich bin super scheiße in Zahlen, da haben wir auf jeden Fall 3-mal Palladium gespielt. Und nach dem 3. Mal Palladium, und Palladium ist halt auch einfach das fucking Palladium, ne? Also es ist halt nicht die Größe, aber die Geschichte macht das für mich so. Ich war da auf so vielen Konzerten. Beatsteaks, Offspring, angefangen, Ärzte. Also ich habe alle im Palladium
geguckt. Ich finde aber auch die Form so geil.
Die Form ist einfach geil. Voll. Diese Stahlträger ist einfach voll. Mein kleines New York, was ich mir hier hin in dieses kleine Köln hole.
Ja.
Und das erste Mal war nervös, geil, gespielt, gerockt. Das zweite Mal war einfach nur, boah, krass, wir spielen wirklich im Palladium, die Leute feiern es. Okay, mega geil. Und beim 3. Mal, nach Ende, ich brauche jetzt kurz mal wirklich, ich bin echt danach jemand, Team trinken, gemeinsam duschen, Laola, feiern, Pokal in die Höhe recken, aber da brauchte ich mal so kurz 5 Minuten für mich, das hat mich echt emotional richtig gekriegt. Ich meinte, okay, krass, es ist wirklich da, wo du alle die Jungs gesehen hast, da standest du, hast das 3. gespielt, also warst halt auch nicht...
Das erste oder so, ja.
Genau, es ist halt 3-mal Palladium, das ist, keine Ahnung, wir kennen ein paar andere Bands auch, die sagen, okay, ich wäre froh, wenn ich es mal einmal schaffen würde. Mhm. Und dann kommt so alles so zusammen und denkst so, boah, womit hast du es verdient? Wie krass ist das? Was ist das für ein Moment? Und einfach nur Dankbarkeit den Leuten gegenüber, dass sie das so, dass man sich so trifft. Dass man sich da trifft und dass die Leute sagen, geil, ich verstehe das, was ihr macht. Und ich fühle es genauso. Und das ist, glaube ich, die krasseste Bestätigung, dass du sagst, ey, ja, Mann, ich fühle es genauso. Ja, ja, ja. Das, was er sagt. Das, was die sagt.
Ihr habt die krassesten Festivals gespielt und du sagst, das schönste Konzert war in Köln. Ich glaube, es gibt keinen schöneren Moment, dieses Gespräch zu beenden. Jojo, vielen Dank, dass du hier warst.
Super, hat mir
große Freude gemacht.
Gerne.
Du hast bis jetzt die längste Folge gehabt.
Ja, dann kriegt das mal schnell zusammengeschnitten.
Vielen Dank dir.